So, Hallihallo, Hallöle, wir sind schon da, aber wir müssen natürlich noch warten, weil wir noch keine 18 Uhr haben. Ihr könnt aber schon mal den Space retweeten. Hallo Roderich, ich habe gerade gesagt, wir warten noch einen kleinen Moment, weil wir noch nicht 6 Uhr haben. Da trudeln immer noch so ein paar Leute nach und das wäre zu schade, wenn wir jetzt schon anfangen.
So, mach mal's. Danke. Ich schalte wieder auf Stumm. Danke für die Einladung.
So, und da uns der liebe Elon Musk aufgrund unserer blau-gelben Flaggen schon wieder so ein bisschen dahingestuft hat, möchte ich euch doch bitten, diesen Space noch einmal zu retweeten, damit alle mitkriegen, dass wir den Space an Gang gebracht haben. Und dann würde ich auch sagen, fangen wir an, weil wer zu spät kommt, der bestraft dann halt das Leben. So ist das eben. Roderich, ich freue mich, dass du da bist, weil wir haben im Moment, glaube ich, eine Zeit, wo wir alle nicht mehr so wirklich wissen, wow, was ist hier eigentlich los? Also was heute noch gilt, ist ja morgen schon wieder hinfällig und umgekehrt und zurück. Also man weiß schon gar nicht mehr so, was man von all dem halten soll. Vor allen Dingen sind so viele unlogische Entscheidungen getroffen worden, dass man quasi nur noch mit dem Kopf schütteln kann und man versteht die Welt nicht mehr. Jetzt muss ich ganz zu Anfang schon die entscheidende Frage stellen, weil mich schon ganz viele Leute angeschrieben haben. Pummel, du musst unbedingt fragen, wenn Roderich da ist, was es damit auf sich hat. Wir machen es aber eigentlich, wie wir es immer machen. Also du eröffnest und sagst uns vielleicht irgendwie das, was dir gerade auf der Seele brennt. Danach machen wir es dann so, dass wir die Fragen zuschalten. Und bitte versteht jeder erstmal nur eine Frage, muss fair zugehen, damit alle ihre Frage stellen können. Und sollte sich dann nichts mehr ergeben, dann kommen natürlich auch die zweiten und dritten Fragen nochmal durch. Aber also ich möchte wirklich jedem die Gelegenheit geben, seine Frage zu stellen, sofern er denn eine hat. Falls sich jemand gar nicht traut, dann könnt ihr das auch gerne in die Kommentare schreiben und ich gucke dann zwischendurch mal rein. Und wenn alles gar nicht funktioniert, dann möchte ich Roderich bitten, vielleicht morgen oder übermorgen nochmal durch die Kommentare durchzugucken und vielleicht die ein oder andere Frage noch schriftlich zu beantworten. So, jetzt aber zu der Frage, die eigentlich im Moment allen ganz fürchterlich auf den Nägeln zu brennen scheint. Was hat es damit auf sich, dass Selenskyj jetzt am 15. Mai Wahlen abhalten soll, muss oder wie auch immer? Was ist denn da los? Weißt du da Näheres und warum das Ganze? Also das brauchen wir eigentlich gar nicht fragen. Das ist natürlich der Druck von Amerika. Aber ich gebe dir jetzt erstmal Gelegenheit, das zu sagen, was du eigentlich einleitend sagen möchtest. Roderich, bitteschön.
Ja, ganz herzlichen Dank, liebe Katja, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer im Pummelzacke Space. Freue mich sehr, dass ich wieder bei euch im Ukraine Space sein darf. Es hat ja ein bisschen länger gedauert, dass wir wieder ins Gespräch gekommen sind. War ja auch eine Menge los und dann gab es noch Advent und Weihnachten und vieles andere. Ich freue mich sehr über die Einladung. Danke nochmal, liebe Katja. Ich war das letzte Mal im November letztes Jahr in der Ukraine, davor im September. Das letzte Mal war ich in Lviv, in Lemberg und fahre Ende dieses Quartals wieder. Bevor ich auf die Lage in der Ukraine eingehe, will ich schon auf die Frage antworten. Das ist eines der Ergebnisse oder besser gesagt der Forderung, kein Ergebnis der Absprachen zwischen Russland und den USA einerseits und der Ukraine auf der anderen Seite. Nur da die Ukraine ein Rechtsstaat ist, ist das zunächst einmal nicht so einfach, Wahlen abzuhalten, denn sie müssen allgemein gleich, frei und geheim sein. Und wie sollen Menschen, die an der Front sind oder die in schwierigsten Infrastrukturen leben, weil Russland alles bombardiert hat, wie sollen die ordnungsgemäß wählen können? Also ich sehe diese Wahlen noch nicht. Und wir sollten auch nicht die Ukraine in diese Zwangslage bringen. Ich will aber eines unbedingt ansprechen. Die Ukraine hat hier die gleiche Gesetzgebung wie Deutschland. Deutschland würde auch keine Bundestagswahlen abhalten, wenn der Verteidigungsfall, also der Kriegsfall, gemäß Grundgesetz ausgerufen ist. Hier dürften nach unserer Verfassung erst 6 Monate nach Friedensschluss wieder Wahlen durchführen. Das heißt also, nichts anderes hat auch die Ukraine. Und deswegen wäre das, was man hier von der Ukraine verlangt, ein eklatanter Verfassungsbruch. Und ich wundere mich, warum wir uns von deutscher Seite nicht stärker für die Einhaltung des Rechts einsetzen. Soweit mal vielleicht als erstes. Ich könnte dann eine Reihe von Punkten ansprechen. Aber ich schlage vor, bevor ich jetzt ins Blaue spreche, ich könnte auch was sagen zur nationalen Sicherheitsstrategie der Amerikaner, zur nationalen Verteidigungsstrategie, zu den letzten Vorkommnissen Grönland und allem. Denke ich, wäre es doch gleich besser, wenn wir mit Fragen einsteigen und ich daran dann das Ganze strukturiere. Ich biete an, einen aktuellen Lageüberblick zu geben, aber vielleicht ist es besser, direkt mit den Fragen zu beginnen. Und deswegen nicht so wie sonst, lange Einleitung und lange Fragen, sondern vielleicht besser gleich mit den Fragen beginnen, liebe Hummelzacke.
Ja, dann fange ich doch auch direkt an. Also was mich eigentlich interessiert, ist, wie du das einschätzt. Also muss Euro, also interessant finde ich eigentlich alleine schon den Satz, der mal gesagt wurde. Ich weiß jetzt mittlerweile gar nicht mehr, wer ihn gesagt hat. Aber irgendjemand hat gesagt, wir sitzen gar nicht am Katzentisch, sondern wir stehen auf der Speisekarte. Europa, also wir haben im Space festgestellt, solange der europäische Gedanke nicht langsam entfacht wird, nämlich dass alle jetzt erst einmal europäisch denken müssen und nicht national, wird diese ganze Geschichte wahrscheinlich nichts. Wie ist da deine Einschätzung? Also muss Europa eigentlich so stickum in der zweiten Reihe rumstehen oder haben wir eigentlich auch die Möglichkeit, mal alle anderen beiseite zu schieben und zu sagen, hoppla, jetzt kommen wir und wir machen hier jetzt mit und wir stehen an der Seite der Ukraine und haben Folgendes zu bieten und anzubieten, weil irgendwie ist ja... Naja, also wir hatten Nico Lange hier und der hat gesagt, die Koalition der Willigen, ja, aber was sind die eigentlich willig? Das ist alles sowas, wo man im Moment nicht so wirklich durchblickt.
Ja, warum gibt es die Koalition der sogenannten Willigen? Weil es keine Einigkeit in der Europäischen Union und keine Einigkeit in der NATO gibt. Dazu kommt, dass viele nicht wollen, dass die NATO da ein Akteur ist, aus Gründen, die sicherlich mit möglichen Eskalation, die Russland weiter vornehmen würde, zu tun haben. Die Europäische Union ist eben auch nicht einig in der Frage der Beitrittsaussichten der Ukraine, aber auch nicht einig in der Art, wie die Sanktionspakete zu behandeln sind. Also hat man eine Koalition der Willigen geschaffen. Ursprünglich gab es die Tallinn-Initiative, die von Boris Johnson und Kaja Kallas 2022 ins Leben gerufen wurde, weil Deutschland und Frankreich so zurückhaltend in der Unterstützung der Ukraine waren. Frankreich ist dann nach den Wahlen in der Slowakei, als Slowakei aus der Koalition der Tallinn-Initiative ausstieg, Teil der Tallinn-Initiative geworden. Und Deutschland ist dann erst relativ spät, im letzten oder vorletzten Jahr, Teil der Koalition der Willigen geworden. Aber mittlerweile sagen einige Staaten in dieser Koalition der Willigen, wir brauchen eine Koalition der Entschlossenen, weil die, die willig sind, nicht zwingend entschlossen sind, beispielsweise der Ukraine zu helfen, in den russischen Bereitstellungsräumen russische Waffensysteme oder russische Munitions- und Waffenlager zu zerstören, sondern die nach wie vor der Auffassung sind, dass die Ukraine sich auf ihrem eigenen Territorium nur wehren darf. Also insofern, ich war im letzten Jahr im September bei der Yes-Konferenz in Kiew. Da hat die ukrainische Seite schon deutlich gemacht, dass es wichtiger ist, eine Koalition der Entschlossenen zu haben und auch entsprechende Handlungen. Aber das hat alles so seine Gründe und Schwierigkeiten. Wer ist Europa? In diesem Falle tatsächlich eine Koalition der Willigen, die im Rammstein-Format beispielsweise abgebildet sind, wo wir auch Staaten wie Japan finden, die finanziell sehr viel tun. Aber was fehlt, ist das Verständnis, auch in Deutschland, dass beispielsweise die nordischen, also die skandinavischen und baltischen Staaten und Polen haben, dass die Ukraine unsere erste Linie der Verteidigung ist. Und wenn wir die Rhetorik auch höherer deutscher Politik hören, so heißt es, wir verteidigen jeden Zoll, jeden Zentimeter der NATO, aber niemand spricht davon, dass die Ukraine Teil dieser Verteidigung ist oder wir auch die Ukraine verteidigen. Im Gegenteil, seit August letzten Jahres haben unsere Hilfsleistungen nachgelassen. Wir fokussieren uns auf Luftabwehr, aber es werden keine anderen größeren Waffensysteme geliefert oder weitreichende Raketensysteme. Es geht ja nicht nur um Taurus. Insofern wartet man ab und lässt die Amerikaner verhandeln und wird dann irgendwann bestimmte Verhandlungsergebnisse akzeptieren, nachdem man den 28-Punkte-Plan zu Recht abgelehnt hat. und jetzt einen 20-Punkte-Plan hat, den Russland ablehnt. Es fehlt quasi die Erkenntnis in Europa, dass Russland überhaupt nicht verhandeln will, dass Trump Pseudo-Verhandlungen führt und dass die Ukraine zu Zugeständnissen gezwungen wird, um nicht die Unterstützung der Amerikaner zu verlieren und die Europäer nicht die Amerikaner ersetzen. Das ist bitter, ist eine bittere Erkenntnis. Und das führt letztlich dazu, dass die Ukraine in einen Zwangsfrieden, ich sage bewusst nicht Diktatfrieden, gezwungen wird, der, wie viele glauben, Russland erst einmal beruhigen wird. Aber er wird keinen Frieden in Freiheit und Selbstbestimmung für die Ukraine schaffen. Das vielleicht mal als erste Einschätzung.
Ja, und soweit ich das richtig gesehen habe, hatten wir gerade noch den Dirk, den ich jetzt wieder nicht sehe. Dirk, bist du da? Da ist er ja, ich sehe ihn, jawohl. Dann ist der Dirk jetzt dran.
Ja, ich bin da. Ich hätte zum letzten Thema auch eine Nachfrage. Und zwar nach meiner Einschätzung will doch Putin sowieso nicht verhandeln oder will vor allen Dingen jetzt die Kampfhandlung nicht beenden, weil er sich, glaube ich, immer noch verspricht, mit seiner Salami- und Zerstörungstaktik weiterzukommen. Von daher ist meine Einschätzung, dass das doch sowieso viele Runden gibt, an denen nichts rausguckt und Putin versucht irgendwie Trump zu moderieren, dass er da nicht ausflippt. Aber das Interesse ist doch aus meiner Sicht gar nicht da, dass Putin da irgendwas verhindert. Von daher immer etwas sarkastisch gesagt, auch wenn ich es ätzend finde, kann man sich ja eigentlich entspannt zurücklehnen, weil aus diesen ganzen Verhandlungen wird ja eh nichts rauskommen. Oder wie siehst du das?
Russland braucht nicht zu verhandeln. Sie simulieren Verhandlungen, sie gewinnen dadurch Zeit und intensivieren parallel die Angriffe auf die zivile Infrastruktur. Russland nutzt diese Verhandlungen, um von der Ukraine das zu bekommen, was sie militärisch nicht erreichen, nämlich den Zwang, Gebiete abzutreten und damit auch Menschen einem fremden Schicksal zu überlassen. Putin ist es gelungen, Trump quasi in das Lager der multipolaren Ordnung zu ziehen. Trump verteidigt nicht die Ukraine, sondern versucht in Aussicht auf Handelsabkommen mit Russland das Thema Ukraine so rasch wie möglich loszuwerden. Und wir Europäer ziehen nicht die Lehre daraus, wie die NB8 oder Polen, also die nordischen baltischen Staaten und Polen, die aber nicht bei weitem nicht die Kraft haben, dies alleine zu stemmen, ziehen nicht die Lehre daraus, dass wir jetzt umso mehr die Ukraine helfen müssen, dass ihre Verteidigung funktioniert. Oder auch, dass wir die Ukraine in unsere eigene Luftverteidigung gegen Drohnen, Überflüge und andere Dinge einsetzen. Also Putin simuliert Verhandlungsbereitschaft. Trump steht eher auf der Seite Russlands. Und da die Europäer es nicht geschafft haben, sich als EU in diese Verhandlungen an der Seite der Ukraine einzubringen, gibt es für die Ukraine nur die Wahl zwischen Pest und Cholera. Also ob sie sich Russland anschließen oder bitteren Zugeständnissen zustimmen, das sind natürlich keine sinnvollen Alternativen. Deswegen ist auch Zelensky immer bereit, in Verhandlungen einzuwilligen, zu reisen, sei es nach Florida, sei es nach Jeddah oder nach Istanbul, wenn entsprechende Bereitschaft von russischer Seite da ist oder auch hochwertige Verhandler zu schicken, was jetzt mittlerweile auch Russland macht. Es bringt ja nicht allzu viel raus. Aber Putin zeigt keinerlei Einlenkungsbereitschaft, indem er eben immer weiter bombardiert und die Zivilbevölkerung zermürbt. Dazu kommt, dass Russland nichts an seinen Zielen aufgeben musste und dass die Amerikaner keinerlei Druck auf die russischen Ziele ausüben. Diese Ziele stammen vom Dezember 21 und Januar 22. Und diese Ziele umfassen quasi eine Rückabwicklung der NATO auf den Status quo von 1997 und fordern zusätzlich, dass frühere Sowjetrepubliken weder NATO noch EU-Mitglied sein dürfen. Das berührt besonders die baltischen Staaten. Insofern hat Putin eine Win-Win-Strategie. Zum einen, weil Trump ihn zu nichts zwingt. Und zweitens, weil die Ukraine natürlich nicht solche furchtbaren Kompromisse schlucken wird. Ein Teil der Bevölkerung wird das nicht mittragen und wird dann letztlich in so einem Fall die Ukraine verlassen. Und das wird natürlich die Aufnahmegesellschaften westlich der Ukraine sehr stark fordern, sodass Putin quasi einen weiteren Effekt erzielt hat. Die Bundesrepublik Deutschland hat dieser Tage die Integrationskurse gestoppt für Ukrainerinnen und Ukrainer, Im April letzten Jahres haben wir bereits gestoppt, dass Flüchtlinge aus der Ukraine in das Bürgergeld kommen, sondern sie werden jetzt behandelt wie Asylbewerber. Es sind also eine Reihe von Maßnahmen, die bereits vorsorglich von der Bundesrepublik Deutschland getroffen wurden, um neuerliche Flüchtlingsströme quasi kostengünstiger zu gestalten.
Roderich, ich muss mich ganz kurz unterbrechen. Könnt ihr mal bitte gucken, du bist sehr leise und es schwankt auch im Ton. Also es wird mal ein bisschen lauter, dann wieder leiser, dass ihr da mal einmal kurz abcheckt. Also ich habe jetzt mehr...
Ist es schlechter? Ist es jetzt besser? Oder habe ich zu leise gesprochen?
Also ein bisschen lauter sprechen dann vielleicht.
Okay, dann spreche ich lauter. Ja, so machen wir es. Okay, ich habe aber meine Punkte gemacht. Danke.
Genau, Mikrofon zumachen, um mit Leute zu reden, das ist immer besonders praktisch. Konstanze, bitteschön.
Ja, schönen guten Abend und auch wieder recht herzlichen Dank für die Zeit. Ja, ist das jetzt schon amtlich, dass auch von europäischer Seite aus man die Ukraine dazu zwingen will, Gebietsabtritte zu machen? Das kann nicht wahr sein. Kasparov hat das deutlich gesagt und deutlicher kann man es nicht sagen. Dieser Festungsgürtel, da... Prokofsk lang runter, das ist der Schutzwall für Europa mit. So dämlich können doch die nicht sein. Ich bin völlig fassungslos. Also, dass es da genug Idioten gibt, die das so sehen, weiß ich, aber...
Es ist noch keine offizielle Position, aber es gibt eine Reihe von Akteuren, die eben darauf hoffen, dass der Krieg zu Ende ist und sie glauben, dass der Krieg mit solchen Zugeständnissen beendet ist.
Auch in der CDU? Entschuldigung, auch in der CDU?
Ich möchte dazu nichts sagen. Das ist
okay.
Keine Mehrheit. Es ist keine Mehrheit.
Es ist keine Mehrheit. Na, das beruhigt mich ja schon mal. Weil das gibt's doch nicht. Russland ist wirtschaftlich jetzt so am Banken. Da geht der Wohlstandsfonds weg. Entschuldigung, dass ich jetzt noch weiter spreche. Und jetzt, weil die Starlink-Abschaltung da gewesen ist, wir haben die ersten Stellungen durchbrochen. Das nutzen nämlich die Ukrainer jetzt schön aus. Ich werd verrückt. Ja, inne.
Ja, der Druck auf Russland, der könnte durchaus erhöht werden. Durch weitere Sanktionen, durch Abweisungen von Schattenschiffen, die weder versichert sind noch Umweltstandards einhalten. Man könnte auch Vorschläge der Münchner Sicherheitskonferenz und Estlands übernehmen. Die Luftverteidigung über der Westukraine gegen zum Beispiel unbemannte Flugzeuge zu übernehmen. Aber all dies findet keine Mehrheiten, findet auch keine Initiativen. Und so ist es ein mühsames Durchwursteln der Ukraine, weil sie eben auch nicht ausreichend Mittel bekommen, um ihre eigene Produktion zu verbessern durch massenhaften Stromausfall, durch Zerstörung ziviler Infrastruktur. Insofern müsste man deutlich mehr im Ausland für die Ukraine produzieren. Und dazu bedarf es eben auch der Bereitschaft Deutschlands, hier weiter mitzuhelfen. Und ich hoffe, dass hier ein Umdenken stattfindet.
Roderich, ich habe jetzt mal eine persönliche Frage. Also was glaubst du, warum tun sich die Menschen in Deutschland damit so schwer zu verstehen, was wir schon alle längst verstanden haben, nämlich dass es tatsächlich so ist, dass die Ukraine auch für unsere Sicherheit kämpft? Woran liegt das? Ist es mangelnde Bildung? Ist es irgendwie ein Desinteresse? Ist es diese Vogel-Strauß-Taktik, ich will in Ruhe im Garten sitzen und grillen und will von dem ganzen Dramatischen nichts mitbekommen? Also was schätzt du, wo ist da der Kasus Knaxus?
Ich glaube nicht, dass es mangelnde Einsicht ist. Das kann ich mir nicht vorstellen. Ich kann mir nur vorstellen, dass man versucht, Russland deutlich zu machen, was wir alles nicht tun, um bei Russland die Erkenntnis reifen zu lassen, dass man ja vielleicht doch mit Deutschland oder anderen Staaten, die auf Appeasement setzen, leichter verhandelt. Also ich will mal ein paar Signale zeigen, die wir in Richtung Russland senden. Wir bilden nicht Taurus aus, wir liefern nicht Taurus. Wir erlauben auch nicht anderen Ländern, Taurus zu liefern. Das Zweite ist, wir erlauben weiterhin russischen Diplomaten, sich relativ frei zu bewegen, was andere Länder auch nicht machen. Wir schließen das russische Haus nicht in Berlin, was ein Hub für Spionage ist. Wir übernehmen nicht Luftverteidigung oder unterstützen Initiativen im Bereich der Westukraine. Es gibt eine ganze Reihe noch anderer Maßnahmen, die ich jetzt nicht ansprechen will. Aber das sind natürlich, so wird es zumindest bei dem einen oder anderen Nachbarstaat verstanden, Signale. Es gibt hochrangige deutsche Politiker, die auf Parteitagen oder Unternehmertagen sagen, Russland ist eine großartige europäische Nation mit einer großartigen Literatur, mit europäischer Musik und so weiter und so fort. Wo man also Russland signalisiert, ihr gehört zu Europa. Und auch ein hochrangiger deutscher Politiker hat gesagt, man muss irgendwann wieder mit Russland ins Benehmen kommen. Klar muss man das, aber das geht nicht um den Preis des Opferns der Ukraine. Und es gibt in Deutschland auch eine Reihe verantwortlicher Menschen, die mehr oder weniger verantwortungsbewusst sagen, es ist gefährlicher, wenn Russland zerfällt, als wenn die Ukraine zerfällt. Dieses Russland wird nicht zerfallen, aber man ist da in Sorge von nuklearer Proliferation, von Bürgerkriegen und allem anderen. Aber allein aus Angst, dass Russland nicht zusammenhalten könnte, gibt man die Ukraine, sagen wir mal, weitere Gewalt preis. Und man muss schon sehr deutlich sagen, dass russische Auslandsopposition wie Kasianow, wie Kasparow, wie Chodorkowski oder Frau Scherbatova, dass die eine Idee von einem neuen Russland haben, föderaler, den Kolonien, Russland ist ja die größte Kolonialmacht auf der Erde, den Kolonien mehr Spielräume einzuräumen, vielleicht durch Föderation, dass der imperiale Gedanke sich ändert. Wir haben ja kein politisches Ziel, das auch nur in Ansätzen fordert. Russland muss das Existenzrecht all seiner Nachbarstaaten anerkennen. Also wenn ich es ins Positive wende, wäre es ein sehr starkes Signal, wenn Deutschland sagen würde, Taurus kommt Jahre zu spät, da sind wir uns einig, aber wir bilden Taurus aus. Wir weisen Schiffe der Schattenflotte, die bestimmte Standards nicht einhalten, zurück. Wir schließen das russische Haus. Und wir
Roderich, ihr müsst wirklich mal kurz gucken nach dem Ton, weil du schwankst unheimlich.
Tut mir leid. Ja, ich kann nichts machen. Ich habe alles ausgeschaltet.
Weil es schwankt so, also es kommt mir fast vor, als wenn so ein Headset, wenn das langsam kurz vor Ende Akku ist, so. Du bist mal etwas lauter, mal etwas leiser. Naja, gut. Ja, der gute alte Taurus, da sind ja immer viele, die immer sagen, das ist kein Gamechanger. Das haben wir ja mittlerweile alle verstanden. Aber ich finde auch, es wäre das richtige Zeichen in Richtung Russland, wenn man da jetzt mal sagen würde, der wird jetzt geliefert. Also das wäre mal wirklich tatsächlich die Flagge der Ukraine hochhalten in Deutschland. Ich vermisse sowieso in Deutschland ganz viele Dinge, die andere Länder machen. Also ich glaube, Litauen war es, die da einfach eine russische Botschaft geschlossen haben. Und wie du schon sagst, bei uns ist das russische Haus nicht mal geschlossen. Das sind alles so Sachen, die wir einfach nicht verstehen, weil wir da keine Begründung für finden, warum wir dieses russische Haus, und weg ist er. Das ist natürlich dumm, aber der kommt bestimmt gleich wieder. Ja, das ist wirklich immer blöd mit dieser Technik.
Elon, passt schon auf, dass das ja nicht zu sehr in die falsche Richtung geht.
Ja, das habe ich mir heute auch gedacht. Also das ist, leider Gottes ist es so, dass man diese Spaces ja wirklich nun vorher anmelden muss, weil sonst keiner weiß, dass sie stattfinden. Und das habe ich mir heute schon so gedacht, ist natürlich auch immer günstig für Elon, ne? Da kann er dann immer noch früh genug irgendwas drehen und mauscheln, dass das dann dementsprechend in die Buchse geht. Aber wir hoffen mal, er kommt wieder. So lange singen wir dann ein bisschen zusammen. Ja, also wir regen uns alle, glaube ich, über das Gleiche auf und das ist so das, wo ich wirklich auch langsam dran verzweifle, weil viele Dinge sind eigentlich so offensichtlich gut, wenn man sie macht, und sie werden einfach nicht gemacht. Und das ist dann das, weiß ich auch nicht, wo mir das auch einfach fehlt, warum das so ist. Ja, Dirk, bitte.
Also das hat mich jetzt gerade sehr schockiert, was Roderich da erzählt hat, muss ich ganz ehrlich sagen. Was sich mir überhaupt nicht erschließt, ist, dass keiner so richtig Angst scheinbar von diesen großen Leuten hat vor dem, was Russland da so tut. Also ich hätte echt Angst. Und zwar nicht eine kindische Angst, sondern wenn die damit durchkommen, dann haben die doch ein Leverage, wie man auf Englisch so schön sagt, dann haben die doch einen Hebel in der Hand, uns in unserer, lassen wir mal die Politik weg, die kann man ja so oder so schön finden, aber unsere Art zu wirtschaften, wir müssen uns doch dann an Mafia-Methoden gewöhnen. Die werden uns dazu erpressen, dies und jenes zu tun. Und ich kann überhaupt nicht verstehen, und so viel Naivität mag ich auch hohen Politikern und wirtschaftlichen Führungskräften gar nicht zutrauen, dass man glaubt, na, das wird dann schon wieder. Oder ich habe es nicht verstanden. Aber dass man das, also das hat mich gerade wirklich krass fassungslos gemacht, dass man diesen simplen Zusammenhang nicht versteht. Und dieses ganze Gerede mit ja, föderales Russland, bla bla bla. Wir haben jetzt gesehen, dass nirgendwo so richtig gut ein Regime-Change funktioniert. Der letzte, der so richtig gut funktioniert hat, das war der nach dem Zweiten Weltkrieg in Deutschland. So, und das funktioniert ja nun mal nur, wenn der andere auf der anderen Seite richtig zusammenbricht. Und wenn man das nicht will, dann muss man den einhegen durch Abschrecken, durch waffenstarrende Grenzen und so weiter, weil man den ja nicht ändern kann. Das ist doch so simpel wie nur irgendwas. Ich bin echt fassungslos.
Ja, da bin ich genau bei dir. Also mir ist das auch noch ein bisschen zu wenig. Ja, ich würde es direkt schon in die Kammer Panik schieben. Also das kann ja nicht sein, dass nur wir das verstehen. Also ich meine, so doll sind wir jetzt auch nicht, dass man sagen kann, ja, also die klugen Leute sitzen im Ukraine-Space. Das muss ja auch anderen bewusst werden und gerade in diesen höheren Riegen, wo nämlich die bestimmten Hebel vorhanden sind, um etwas zu ändern. Ich begreife das auch nicht. Also komme ich nicht ganz hinterher. Das ist
Wenn ich mal kurz ergänzen darf, ich kann mir nur eins vorstellen, und das ist so ein bisschen wie mit Epstein-Files. Ich kann mir nur vorstellen, dass sich diese ganzen Wirtschafts- und Politikführer in der Vergangenheit so dermaßen in Russland verstrickt haben und es haufenweise belastendes Material gegen die gibt, dass die einfach, dass ihnen, ja, das ist so schön, das Hemd näher als die Hose ist, dass die einfach davor wirklich Angst haben oder wirklich extrem erpressbar sind. Ich glaube eigentlich nicht an Verschwörungstheorien, aber es ist die einzige Erklärung, die mir dann eigentlich bleibt.
Ja, also ich befürchte sowas Ähnliches, ja, tatsächlich. Konstanze.
Ja, ich möchte mich da auch anschließen, weil das ist unfassbar, so dämlich können doch die nicht sein. Ich gehe davon aus, ich habe eine 10. Klasse, stinknormale Ausbildung und sehe das. Das kann ja keiner erzählen, was von den Politikern oder von deren Beratern, dass das keiner sieht. Also ich bin völlig fassungslos von dem, was Roderich da gesagt hat. Ich hoffe, die Ukraine dreht einfach ihr eigenes Ding und zaubert da irgendwelche Waffen aus dem Hut. Dieses verkackte Russland muss zusammenbrechen. Tut mir leid, also ich gehe da auch nicht von dem Gedanken weg. Ich nehme lieber das Risiko eines Zerfalls von Russland in Kauf, als dass die hier, du hast das eben gut beschrieben, dann werden wir hier erpresst mit mafiösen Sachen. Da haben wir hier keine Rechte mehr. Man sieht's doch jetzt in Amerika. Das kriegen wir doch jetzt live zugespielt, weil die Demokratie eben da noch nicht komplett dicht ist, wie zum Beispiel Internetsperren, wie es jetzt in Russland ist, ne? Oder wie es im Iran und in Nordkorea schon lange ist. Also, ich fasse es nicht. Dann brauche ich nachher Schlaftabletten, sonst kann ich nicht pennen. Erstmal Ende, jetzt habe ich mich erstmal genug aufgeregt. Hoffentlich kommt Roderich wieder. Hm.
Stefan.
Ich möchte mich den, also erstmal schönen Abend. Danke dir für den Space. Sehr interessant bisher. Ich möchte mich da auch anschließen, wobei ich das Ganze sogar noch etwas weiter sehe. Man muss sich nur mal anschauen, was die liebe Frau Reiche derzeit treibt, bezüglich Gas und allem drum und dran. Und das weist irgendwie schon darauf hin, dass da anscheinend noch mehr im Gange ist.
Ja, das ist alles ein bisschen beängstigend im Moment. JB?
Ja, also ich kann meinen Vorrednerinnen und Rednern eigentlich auch nur zustimmen. Also ich überlege immer, EU, EG 57 gegründet, sämtliche Freiheitsrechte erkämpft, und die stellen sich jetzt so an, ach, ist ja vielleicht alles nicht so wichtig, brauchen wir denn überhaupt unsere Freiheitsrechte, können wir die nicht auch eindampfen? Also ich frage mich auch langsam, ob die, sorry, alle ein bisschen bekloppt sind. Also ich möchte kein Müh von meinen Rechten hier, die ich als Europäer, als Westeuropäer habe, abweichen. Und die kommen dahin, naja, ist ja vielleicht alles verhandelbar und dann stecken wir ihnen noch ein bisschen Zucker in den Hintern, dann wird es schon. Ich frage mich wirklich alle, wie die ticken, sorry. Also mir reicht es auch langsam. Das war's.
Ja, und das Schlimme daran ist, dass es keinen interessiert, ob es uns jetzt langsam reicht. Das ist eigentlich das, weil man sitzt hier so, ja, wie soll man sagen, ohne Werkzeug. Man kann eigentlich gar nichts tun, außer wirklich mit aufgerissenen Augen zugucken, was da gerade passiert und sich eigentlich nur noch mit der flachen Hand an die Stirn schlagen, weil ich komme da auch nicht mehr mit. Ich habe da auch langsam keinerlei Erklärung mehr für. Ah ja, die Konstanze hat sich noch nicht genug aufgeregt, jetzt geht's weiter. Bitteschön.
Ja, richtig. Ja, stimmt. Von der Reiche, das habe ich auch gelesen. Ich habe leider nur die Überschrift gelesen. Der Banaschak hat wohl irgendwie gesagt, dass die Energiewende zunichte macht. Die wickelt das zurück praktisch, also Rückabwicklung findet da derzeit statt. Also weißt du, hört sich jetzt auch sehr verschwörerisch an. Aber wir haben ja nun schon mitgekriegt, dass in Amerika sämtliche Medien an Oligarchen gegangen sind. Ja, sind ja auch Oligarchen da, die Milliardäre. Die kann man ja auch durchaus so bezeichnen. Bei uns gibt's ja sowas auch. Ja, oder NIOS hier von AfD, die Medienplattform, da stecken ja überall Milliardäre hinter. Und na klar, und die Milliardäre haben kein Interesse daran, dass das Fußball Rechte und Freiheiten hat. Also langsam, die haben ja früher immer erzählt, gerade Trump und Konsorten und die Mager, da gibt's eine riesen Elite und Milliardäre. Also mittlerweile kristallisiert sich das bei mir immer mehr raus, dass die Reichen uns hier alle Freiheiten wegnehmen wollen. Nicht alle, aber viele von denen, ne? Weil wenn sich ein Peter Thiel hinstellt und sagt zum Beispiel, naja, Freiheit und Demokratie ist nicht miteinander vereinbar, ja, dann weiß ich ja, was der meint. Der kann das Volk nicht ausbeuten und noch Kohle ohne Ende verdienen, weil er durch die demokratischen Vorgänge da blockiert wird. Aus seiner Sicht stimmt die Aussage. Bloß das geht natürlich dann zu Lasten des Fußvolkes, sprich uns. Und da haben wir hier wahrscheinlich in Deutschland auch genug davon, ne? Und die sitzen wahrscheinlich in der CDU, genauso wie in der SPD, AfD und BSW ja sowieso. Also wir haben da alles nur korrupte Arschlöcher oben am Werk. Also, ja, jetzt höre ich erstmal wieder auf, Ende.
Mario.
Also ich werde mich nur kurz zu dem Thema Energiewende äußern, da ich ja jetzt schon über 20 Jahre bei einem Energieversorger arbeite. Und es ist einfach so, dass wir aktuell selber in unserem Netz 200% aus erneuerbaren Energie produzieren. Das ist aber Wind, Wasser, Solar, alles Mögliche. Wir haben vor Jahren in unserem Netz an neuralgischen Stellen tatsächlich eigene Batteriespeicher gebaut, um Überkapazitäten abzufedern, damit wir unseren Strom nicht quasi an die EnBW verschenken müssen zu Spitzenzeiten. Und hier in der Gegend ist es aktuell so, dass jetzt die EnBW an einem großen Knotenpunkt zum einen einen riesen Batteriefreiflächenspeicher baut und zum anderen von diesem Knotenpunkt weg in drei Richtungen, einmal Richtung Heilbronn und dann eben drei fortgehende Richtungen, erstmal die Masten ertüchtigen muss, damit der Strom überhaupt in der Menge gefördert werden kann. Ja, und das ist einfach der Punkt, der gerade das Problem ist. Die Kapazitäten sind nicht da, um noch mehr drauf zu knallen. Ja. Ein Ingenieur von uns hat mal gesagt, ein Kabel, was nicht warm wird, ist falsch dimensioniert. Aber ab einem gewissen Punkt wird es dann zu warm und dann ist Ende Gelände. Ende.
Und die Elisabeth.
Guten Abend. Pummelzacke, der Herr Kiesewetter war die ganze Zeit jetzt als Zuhörer unten. Ich wollte es nur sagen, und wenn er wieder zurück ist, könntest du dann mal fragen, ob alle das hören, weil ich hatte massive Probleme, aber ich glaube, anderen ging es genauso, dass man vielleicht vorher noch mal kurz fragt, ob er jetzt zu hören ist. Danke.
Ich habe es ja gerade schon ihm gesagt, aber er sagt, er kann am Ton nichts ändern. Bei mir war er ja auch nicht besonders deutlich, also das ist... Ja, das ist immer blöd, dass ich ihn dann nicht sehe, wenn er unten bei den Zuhörern hängt, dass er nicht nach oben kommt. Eigentlich sollten die mit dem blauen Haken direkt nach oben durchflutschen, aber wir haben ja schon festgestellt, der Herr Mass, der mag uns ja nicht so sehr.
Also er ist jetzt wieder als Zuhörer sichtbar, nur zur Information.
Aber ich sehe ihn nicht. Warum sehe ich ihn denn nicht? Sieht ihn einer von meinen Co-Hosts, dann holt ihn bitte nach oben.
Ich sehe ihn, ich kann ihn als Sprecher einladen, das habe ich jetzt schon dreimal probiert, es greift aber scheinbar nicht.
Er müsste halt selber mal eine Sprecheranfrage stellen, dann geht's aktiv von ihm aus.
Ulrich, falls du mich hören kannst, kannst du mal eine Sprechanfrage losschicken? Ich meine, ein bisschen muss man ja schon fragen, warum das jedes Mal ist, wenn Roderich da ist, ne? Also es ist schon ein bisschen eigenartig.
Ja, das fällt auch schon sehr dumm auf, echt. Fällt richtig dumm auf.
Also ich sehe ihn wirklich nicht. Das ist dasselbe Phänomen, was wir schon öfter hatten.
Doch, er ist da. Ich sehe ihn auch. Auch gar nicht so weit unten.
Okay, also ich habe hier Demokratie. Ich habe Andreas, ich habe den Peter, Chrissy, Tinter, Ziggy, Planberg, Annegret, Petronella, Ilona, Karin, den aus Friesen, Volker, Sonja. Wo hängt er denn?
Also idealerweise wäre er mit dem Handy drin. Ich weiß nicht, wie er im Space ist. Also ich habe die letzte Zeit bei allen Spaces bei X festgestellt, dass ich das mit einem normalen Browser auf dem Laptop oder so eigentlich selten funktioniert, was den Ton angeht.
Also wie gesagt, ich sehe ihn nicht. Und wenn meine Kuhs die Sprechanfrage nicht sehen, dann ist es natürlich richtig blöd.
Ich habe ihn kurz gesehen, musste ihn aber kurz runternehmen und habe ihn nochmal eingeladen. Mal gucken, ob es jetzt funktioniert.
Der muss sich einen Fake-Account zulegen und dann damit reinkommen in Space.
Also mir werden hier auch zwei Sprechanfragen angezeigt, aber ich kann sie nicht annehmen. Das ist jedes Mal dieser Müll.
Ja, das klingt super.
Ja, also ich konnte über zwei Laptops nicht reinkommen, war alles gesperrt. Der eine Laptop bin ich rausgeflogen regelrecht mit Knacken. Der Laptop funktioniert nicht mehr. Und beim zweiten hat es auch nicht geklappt. Also ich kann nicht auf Beitreten treten, ich kann nicht auf Sprecher beitreten machen. Ich bin jetzt über etwas anderes rein, was ich nicht sage, damit ich störe mich nicht.
Das ist gut.
Aber ihr hört mich, ja?
Ja, besser als je zuvor. Hervorragend. Also in der Zeit, wo du nicht da warst, haben wir uns ja schrecklich darüber aufgeregt, was du gesagt hast. Ja, genau, dann brauchen wir ja gar nicht. Also der Dirk ist dann nochmal dran. Bitte, Dirk.
Ja, was mich wirklich nochmal interessiert, einfach um es zu verstehen. Also mir ist es als Laien total klar, dass wir gegen Russland eine Verhandlungsposition brauchen oder eine Position, was bewirken zu können. Ich komme halt aus der Wirtschaft und da baut man sich immer Verhandlungspositionen auf, weil man ohne eine Position halt nicht verhandeln kann. Und ich empfinde Russland mal neben aller Politik einfach als wirtschaftliche Bedrohung. Die werden uns Wirtschaftsmechanismen aufzwingen, die wir alle gar nicht wollen. Das stört ein paar Leute nicht, die da gut Geld verdienen können. Aber so, das muss doch jedem, der bis drei zählen kann, auch im hohen Management von Unternehmen und auch bei Politikern, klar sein, dass man eine Strategie braucht. Wir müssen ihn immer etwas peinigen, immer ein paar Folterwerkzeuge rausholen. Das muss ja nicht öffentlich sein. Man sieht, wie gut es mit der EU und Trump funktioniert hat, wegen Grönland. Das ist doch ganz normal. Und ich verstehe nicht, wie immer noch jemand der Meinung sein kann, dass das wieder wird. Also ich bin ja wie gesagt Laie, aber aus meiner Sicht muss Russland doch mindestens die nächsten 30 Jahre mal geschätzt eingehegt werden, eingedämmt werden mit Abschreckung und so weiter, weil sich diese Gesellschaft nicht ändern wird. Diese Gesellschaft ist seit Kaiserszeiten oder seit Zarenzeiten zutiefst gewaltsozialisiert und das braucht Generationen, um das da wieder rauszukriegen. So lange muss man die doch eindämmen, sonst haben wir doch ständig dieses Theater. Das muss doch jedem klar sein. Und es muss ja irgendeine Erklärung geben, weil die Politik verfügt wahrscheinlich über viel bessere Informationen als wir, die Wirtschaft auch. Es muss ja irgendwas geben, was uns keiner sagt, was zu dieser zögerlichen Position führt. Also das ergibt sich mir überhaupt nicht. Hast du da eine Idee?
Nein, habe ich auch nicht. Aber eines ist natürlich der politische Wille, der nötig ist und auch, ich sag mal, das strategische Denken. Nur, ich war unlängst in Großbritannien und Dänemark. Die sehen das völlig anders als wir. Und sind natürlich auch froh, dass Deutschland mal wirtschaftlich eine Menge macht. Aber entscheidend ist zu begreifen, dass Russland nicht verhandeln will, dass es keinen Sinn aus russischer Sicht macht, den Erfolgskurs aufzugeben. Und das ist eben, glaube ich, der große Unterschied zwischen Ländern nördlich und östlich von uns. Ich glaube, auch der französische Präsident hat da eine andere Auffassung. Aber es ist natürlich schon auch Russland gelungen, durch nukleare Aussagen oder durch nukleare Bedrohungen quasi so ein Angstappell zu machen, der bei uns zu roten Linien führt, die Russland als roten Teppich begreift. Und der andere Aspekt ist, dass wir Deutschen eben in Sorge vor einer weiteren Eskalation glauben, dass eigene Maßnahmen, die Russland eindämmen, eskalatorisch wären. Und deswegen ist die russische Strategie, sie eskalieren, damit wir deeskalieren, so erfolgreich. Das andere ist auf der Metaebene. Deutschland sagt zu Recht, nie wieder Krieg, nie wieder Nationalsozialismus. Aber unsere Nachbarn, die Opfer von uns wurden, sagen nie wieder wehrlos. Selbst Russland sagt nie wieder wehrlos. Aber Frankreich, Polen, die baltischen Staaten sagen nie wieder wehrlos in dem Sinne, dass Frankreich Nuklearmacht wurde oder die anderen Staaten sich eben der NATO angeschlossen haben, als sie den Warschauer Pakt und die sowjetische Unterdrückung verlassen haben. Und ich glaube, wir werden dann erst begriffen haben, was sich geändert hat, wenn wir Deutschen sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, dürfen wir nie wieder wehrlos sein. Also quasi unseres und das Narrativ unserer früheren Opferstaaten zu verheiraten und zu sagen, wenn wir nie wieder Krieg wollen, nie wieder wehrlos. Also das berühmte, wenn du den Krieg verhindern willst, bereite ihn vor, dann verhinderst du ihn auch. Dieses Denken ist uns in Teilen fremd. Ja, da ich aber mitbekommen habe, dass unser Space auch durchsucht und intensiv angehört wird, vermeide ich hier klare Namenszuordnungen, aber die sind sicherlich alle bekannt.
Ja, sowas Ähnliches habe ich mir schon gedacht. Also nicht nur, wenn du da bist, sondern ich grüße auch so immer die russischen Trolle im Hintergrund. Ich gehe mal einmal jetzt in die Kommentare, da haben wir nämlich auch mittlerweile... Und zwar, mein Lieblings-Uhu fragt hier, da Trump ja auf der Seite des Feindes steht, gibt es eine Möglichkeit, die USA aus den Verhandlungen rauszudrängen?
Die USA, es sind ja keine Verhandlungen, sondern es sind Absprachen zwischen Russland und den USA, die sich um die Ukraine bewegen. Also insofern sind es ja keine Verhandlungen. Und wer müsste dann eintreten? Wenn man also da müsste ja Russland akzeptieren, mit einem anderen zu sprechen. Und dieser andere, wer soll das sein? Ja, es ist sicherlich nicht die EU und es ist sicherlich nicht die europäische NATO. Das kann eine Koalition der Entschlossenen sein. Und dann ist eben die Frage, wie einigen die sich? Und wenn man überhaupt etwas vielleicht erreichen will, dann müsste die EU-Kommissionspräsident wird es sicherlich nicht machen, aber die hohe Beauftragte, die Kaja Kallas oder der Ratspräsident, der Herr Costa, die müssten dann an der Seite der Ukraine an den Verhandlungen teilnehmen. Aber dazu brauchen sie ein Mandat. Und soweit ich weiß, muss das einstimmig sein und das wird Ungarn verhindern. Also kann offizieller EU-Vertreter an den Verhandlungen, den sogenannten Verhandlungen teilnehmen. Und etliche von europäischer Seite sagen eben, dann sollen halt die Deutschen mit Russland verhandeln. Aber wer erlaubt uns das? Wer ermöglicht uns das? Über was sollten wir verhandeln? Also insofern sieht man die ganze Ratlosigkeit, dass sich die Europäer nie dahin bewegt haben, sich bei den Amerikanern einzusetzen, dass nicht über uns beraten wird. Dass also nicht über die Köpfe Europas hinweg und über die Köpfe der Ukraine hinweg beraten wird. Aber die Europäer haben eben es nicht geschafft, die Ukraine so eng anzubinden, dass die Amerikaner nicht ohne die europäischen Unterstützer mit Russland sich an einen Tisch setzen. Das sind also auch Versäumnisse der Vergangenheit.
Jetzt habe ich natürlich super zwei Sabines, die sich als Sprecher melden. Also jetzt ist erst die Sabine mit dem Schwarz-Weiß-Bild dran.
Vielen Dank, Rummelzacke. Hallo, Herr Kiesewetter. Hallo. Überhaupt, hallo, Pummelsacke. Ja, wunderbar. Nee, ich hätte gerade, vielleicht passt es ganz gut in dem Zusammenhang mal gewusst, oder Ihre Einschätzung, Herr Kiesewetter, zu dem Thema, der Macron ist ja gerade irgendwie bemüht, da, ich weiß gar nicht mehr im Alleingang als im europäischen Schulterschluss, das kann ich jetzt nicht beurteilen, bemüht, in Dialog zu treten mit Russland, ne? Weil er uns da eher so auch ein bisschen bei den Verhandlungen zwischen USA und Russland da so als Zaungast sieht und will jetzt, weiß ich nicht, mehr oder minder im Alleingang da, und anscheinend hat der Kreml da auch schon Positives signalisiert. Wie schätzen Sie das, dieses Gebaren von dem Macron denn ein? Da, also im Grunde, ja, letztlich geht es ja nicht um Versöhnung, sondern wahrscheinlich mehr um europäische Macht oder mehr Einfluss zu bekommen. Sehen Sie das positiv? Aber warum im Alleingang? Ist das abgestimmt? Wie sehen Sie das gerade? Ist ja gerade aktuell so, zumindest der Presse zu entnehmen.
Ich schätze, dass das innenpolitische Gründe hat. Denn es werden bestimmt etliche Staaten, das mit also die Nordics, die Baltics, das relativ kritisch sehen, weil wer hat das Mandat? Und das ist eben die Schwierigkeit der Europäer, wenn es zu Einzelabsprachen gibt, oder ich sag mal, einzelne Staaten, die es tun. Bei Macron sieht man natürlich mehreres. Zum einen, dass er als Gaullist eine europäische Souveränität, die französisch geführt ist, möchte. Dann hat er innenpolitische Herausforderungen. Dann hat er auch nichts mehr zu verlieren, weil er bei den Wahlen 27 nicht antritt. Aber dieses Vorgehen, da versucht er natürlich für die gemäßigten Kräfte in Frankreich eine Stimme zu entwickeln, damit nicht Le Pen und ihre Bewegung am Ende dann die Gespräche mit Russland führen. Also es ist eine schwierige Gemengelage, die eben auch die verschiedenen Handlungsstränge in Europa zeigt. Aber eine große Wirkung wird es nicht haben, denn über was will denn Macron reden? Ja, und er hat ja auch nicht das Mandat der Ukraine dafür. Es schwächt im Grunde genommen die europäische Position. Wenn wir mit Russland verhandeln wollen, dann brauchen wir Forderungen. Und die Forderungen, über die man dann verhandeln muss, müssen wir begreifen, dass Russland Diplomatie und militärische Gewalt als ein Kontinuum sieht. Also Diplomatie wird genutzt, um militärische Erpressung weiter fortzusetzen. Militärische Erpressung findet parallel zur Diplomatie statt. Wenn wir das also aushebeln wollen oder aufgreifen wollen, dann müssen wir eigene Forderungen stellen und auch Stärke zeigen. Diplomatie und Stärke, hat Annalena Baerbock immer gesagt. Und Diplomatie alleine ist kein Zeichen von Stärke. Und wenn wir Diplomatie und Stärke verknüpfen wollen, dann könnten Forderungen lauten, die russischen Nuklearwaffen in Kaliningrad mit einzubeziehen, die russischen Truppen in Transnistrien, die russischen Truppen in Georgien, ja. Oder ganz simpel, den Amerikanern ist es völlig entglitten, die allerersten Forderungen, als sich die Trump-Administration, also Kushner und Witkoff, seinerzeit in Jeddah zusammensetzten, war ganz oben die Rückgabe der entführten ukrainischen Kinder. Ja, wenn die Europäer sich das zum Thema machen würden, die Kriegsverbrechen und die entführten ukrainischen Kinder, wäre das natürlich ein Punkt, weil das auch in die russische Zivilbevölkerung hineinwirkt. Aber ich sehe keine Bewegungen in diese Richtung. Es gibt sicherlich Überlegungen, aber wer soll das dann führen? Und da sehen wir eben wieder das ganze Dilemma, wenn man nicht die Ukraine integrieren will, wenn man abhängig ist von Ländern wie Ungarn, dann haben wir schon Riesenherausforderungen. Und Stärke werden wir eben nur machen, indem Russland erkennt, dass es so nicht weitermachen kann. Und das wäre eben, wenn man der Ukraine helfen würde, statt auf die Pfeile zu schießen, die Bogenschützen zu treffen oder die Produzenten von den Bogen und den Pfeilen. Dass man also die Ukraine befähigt, auf russischem Boden stärker militärisch wirksam zu sein. Das ist ja alles versäumt worden. Und als ich im Februar 2023 sagte, die Ukraine muss befähigt werden, den Krieg nach Russland zu tragen, hat man das als furchtbare Kriegstreiberei gesehen. Erst später dann hat man weitreichende Waffen genehmigt, wie Storm Shadows, Kalb und so, aber die Deutschen waren nach wie vor zurückhaltend. Also wir haben nichts daraus gelernt, sondern die Ukraine ist quasi gezwungen, auf ihrem eigenen Territorium Russland zu bekämpfen und an der Zerstörung des eigenen Landes mitzuwirken. Wie furchtbar ist das denn? Und seit August sind die europäischen Unterstützungsleistungen in Abwarten, was die Amerikaner machen, deutlich runtergefahren worden.
nicht einmal, oder wir kaprizieren uns auf die sogenannte Luftverteidigung, aber extrem teure Waffensysteme wie Iris-T und andere Dinge werden eingesetzt, um, ich sag mal, im Verhältnis deutlich billigere Drohnen vom Himmel zu holen. Also es ist für uns auch kostenmäßig nicht sonderlich effizient, Pfeile vom Himmel zu holen, statt die Bogenschützen. Aber dies ist im politischen Berlin, aber auch in einigen anderen Hauptstädten westlich der Nordics und Baltics extrem schwierig. Ja, Großbritannien hat es auch verstanden, aber viele kommen jetzt haushälterisch an ihre Grenzen. Und da müsste Deutschland eben mithelfen. Ich will mal ein Beispiel nennen. Jetzt gerade, wo ich auf verschiedenen Dienstreisen war, da wurde immer gesagt, Mensch, wir verstehen ja, dass ihr Deutschen gerne die stärksten Unterstützer der Ukraine sein wollt. Ihr sagt das ja auch immer. Aber bitte sagt doch im selben Atemzug, dass andere Länder gemessen am Bruttoinlandsprodukt deutlich mehr tun. Und solange wir Deutschen nicht diese Hybris überwinden, werden auch andere Länder uns gegenüber misstrauisch sein und versuchen, mehr zu tun. Wenn Deutschland etwas mehr Geld ausgeben würde, würde es helfen. Ich will ein Beispiel nennen. Deutschland gibt für die militärische Ukraine-Unterstützung so viel aus wie für die Dieselsubventionen, rund 0,2% unseres Bruttoinlandsprodukts. Dänemark gibt 2% vom Bruttoinlandsprodukt aus, die baltischen Staaten zwischen 1,5 und 2%. Auch Schweden, Finnland, Norwegen sind da sehr stark. Und wir hängen bei 50 Euro pro Kopf der Bevölkerung für die militärische Ukraine-Unterstützung und 200 Euro pro Kopf der Bevölkerung im Jahr für die Unterstützung der ukrainischen Flüchtlinge in Deutschland. Würden wir das umdrehen, indem wir mehr Ukrainer und Ukrainerinnen in Arbeit bringen, sie also durch Steuerzahlen ihren eigenen Aufenthalt finanzieren, wäre das auch anders. In den Niederlanden arbeiten bis zu 70%, in Tschechien und Polen sowieso, der Ukrainer bei uns 32%, weil wir sie von Arbeit abhalten, weil wir ihre Ausbildungszeugnisse nicht anerkennen, weil es einfach zu lange Prozesse sind und wir natürlich durch das Bürgergeld und andere Sozialausgaben in der Summe der Unterstützung der Ukraine natürlich weit vorne liegen. Aber diese Gelder bleiben im Inland und fließen eben nicht in die Ukraine. Und das sind halt all die Dilemmata, aber da die Bundesregierung auf Kontinuität setzt, das war unter der Regierung Scholz genauso wie unter der jetzigen Regierung, sehen wir da wenig Fortschritte. Natürlich gibt es jetzt mehr Geld für die Rüstungsindustrie, aber das wird verwendet, unsere eigene Verteidigung zu verbessern und eben nicht die Verteidigung der Ukraine zu intensivieren.
Und jetzt ist die andere Sabine dran.
Ja, guten Abend, Herr Kiesewetter und auch alle anderen.
Hallo.
Beim vorletzten Presseclub war Christoph von Marschall. Und der hat etwas gesagt, was mich schockiert hat. Er hat gesagt, wir sind in einem schrecklichen Dilemma, dass wir natürlich einerseits den Krieg beenden wollen, aber andererseits nicht verteidigungsbereit sind oder fähig sind. Und deswegen die Strategie ist, den Krieg hinauszuzögern, um Zeit zu gewinnen für die Aufrüstung. Das fand ich schrecklich. Und eine andere Sache, die mich beschäftigt ist, es gab einen sehr interessanten Artikel von Chris Sampson. Und der hat gesagt, die Zerstörung der Energieinfrastruktur in der Ukraine ist so schlimm, dass das Land praktisch unregierbar ist. Und wenn es nicht Investitionen gibt aus dem Ausland in die Energieinfrastruktur der Ukraine, dann wird dieses Land unregierbar werden. Und das ist genau die Strategie, die Russland auch in Tschetschenien gemacht hat, auch auf der Krim. Auch auf der Krim hat Russland die gesamte Energieversorgung von der Ukraine abgeschnitten und die Krim abhängig gemacht von russischer Energie. Und dass das eben die Strategie ist. Aber es wird natürlich niemand aus dem Ausland investieren in der Ukraine, in die Energieinfrastruktur, solange dort die Bomben fallen. So, also die Strategie ist eben, das Land unregierbar zu machen. Und ich denke mir auch, wie kann ein Land überleben, in dem die Energieversorgung so komplett zerstört ist? Das kann man nicht so schnell reparieren. Also das dauert Jahre, um das wieder aufzubauen. Und die Strategie ist eben dann, die Ukraine wieder abhängig zu machen von russischer Energieversorgung. Und die können eben auch nicht die Energie liefern, zum Beispiel aus dem Westen. Können sie nicht Energie nach Kiew liefern, weil es keine Leitung dafür gibt. Und das sind ja auch alles noch Anlagen aus Sowjetzeiten. ja, also diese beiden Sachen, die treiben mich wirklich um und ja, machen mich irgendwie hoffnungslos. Die Ukraine kann wirtschaftlich nicht überleben wegen der Energieinfrastruktur und der Westen fährt eine Strategie, ja, ist schlimm, aber wir brauchen Zeit zum Aufrüsten, weil wir jetzt nicht wehrhaft sind.
Ja, ich teile diese Einschätzung zum ersten Punkt. Es ist richtig, unsere Vorräte sind relativ gering. Man hält es auch für die eigene Verteidigung vor, aber das liegt auch daran, dass man der Rüstungsindustrie lange Zeit nicht ausreichend Mittel gegeben hat oder auch nicht ausreichend Aufträge. Und dass jetzt durch das Fluten mit Geld, ich sag mal, wenig Innovatives geschieht, sondern mehr vom Alten und keiner mehr Kampfpanzer oder andere Dinge liefert und die Produktion davon natürlich sehr lange dauert und man eher aus Eigeninteresse handelt, statt zu begreifen, dass zum Eigeninteresse auch gehört, die Ukraine besser auszustatten. Der andere Aspekt mit der Energie ist völlig richtig, weil die deutsche Strategie beispielsweise ist, die Ukraine soll ihre Waffensysteme selber herstellen, Flamingo, Neptun und so weiter. Dafür gibt es dann Geld, nur das kann die Ukraine nicht mehr, weil die Stromversorgung beschädigt ist. Wir aber nicht auf europäischem, westeuropäischem Boden diese Systeme produzieren, was ja auch eine Alternative wäre, findet nicht statt. Also rutscht die Ukraine in ein zusehendes Dilemma. Und da Trump auch noch das Ultimatum gestellt hat, dass Russland und die Ukraine bis Juli wohl oder Juni zu Ergebnissen kommen soll, rutscht die Ukraine hier auf eine sehr, sehr schlüpfrige, schiefe Ebene. Und wir tun zu wenig dagegen. Im Gegenteil, wenn man das noch anspricht oder so, dann wird das sehr kritisch gesehen oder auch als Defätismus oder anderes bezeichnet. Also es ist auch problematisch, wie wir selber mit dieser Lage umgehen. Und im Grunde genommen tragen wir Mitverantwortung für tausende zusätzliche Verwundete und auch Tote. Und was wir auch nicht bedenken, jetzt im Frost ist das noch nicht so wirksam, aber wenn es taut, werden hunderttausende Wohnungen nicht mehr bewohnbar sein, weil die Wände aufplatzen, die Leitungen eingefroren waren und dann noch einmal eine Riesenherausforderung im Frühling, im Frühjahr in der Ukraine droht. Also es ist ein doppeltes Dilemma, in das wir die Ukraine sehenden Auges gebracht haben. Zunächst Deutschland, weil sie nicht mit den anderen Staaten zusammengearbeitet haben, sondern engstens mit Biden und alles mit ihm abgestimmt hat, was die Trump-Republikaner auf die Palme brachte, weil Scholz es nicht gelungen ist, die europäische finanzielle Unterstützung für die Ukraine so zu organisieren, dass die Amerikaner ihre eingefrorenen Mittel dann doch frei machen, also erkennen, dass die Europäer sehen, es ist ein Krieg auf europäischem Boden und sie tun was dafür und warten nicht auf die Amerikaner. Und die jetzige Regierung setzt auf Kontinuität, das wurde ja unmittelbar nach Regierungsübernahme angesprochen, deswegen kein Taurus, aber deswegen auch nicht intensivierte Unterstützung. Die Ausnahme ist Luftverteidigung, aber die ist extrem teuer, weil die Systeme, die Russland hat, so unterschiedlich und teuer sind, so unterschiedlich und verschiedenartig sind, dass unsere sehr hochwertigen Systeme schlichtweg im Verhältnis uns ein Heidengeld kosten. Und dann sagt man, wieso, wir geben doch schon so viel Geld aus. Aber wie gesagt, wir beschießen die Pfeile und nicht die Bogenschützen und befähigen auch die Ukraine nicht weiter. Im Grunde genommen ist das eine Win-Win-Situation für Putin. Und das kann für uns noch dramatisch werden, wenn die Ukrainer in solchen Zuständen nicht mehr leben wollen. Und wie schon gesagt wird, die Ukraine nicht mehr regierbar ist, mangels entsprechender Infrastruktur. Ich habe Vertrauen in die ukrainische Gesellschaft. Ich habe auch Vertrauen in die ukrainische Politik. Aber nach fest kommt ab. Und wenn wir hier etwas bewirken wollen, dann sollten wir auch daran denken, was für Vorwürfe wir uns gefallen lassen müssen, wenn die Ukraine in einen Zwangsfrieden gerät, der im Grunde genommen uns auf Dauer erheblich beschädigen wird.
Roderich, ich habe da auch mal eine Frage und zwar jetzt einfach als Laie, weil ich nun wirklich nicht weiß, wie das hinter den Kulissen läuft. Das geht jetzt auch gar nicht um bestimmte Personen oder Namen. Aber wenn ihr da im Bundestag umeinander lauft, sage ich jetzt mal, redet ihr dann darüber und versucht ihr euch gegenseitig von euren Positionen auch zu überzeugen? Und wenn das so ist, was bringen denn dann die anderen vor, warum das eben alles nicht passiert? Also diese Argumentation von den Menschen, die an den Hebeln sitzen und etwas ändern könnten, würde mich ja dann wirklich mal brennend interessieren.
Naja, es wird schon eher anders geframed. Es wird bei uns gesagt, wir sind die stärksten Unterstützer der Ukraine, sollen sich doch erstmal die anderen anstrengen. Und das führt bei bestimmten Ländern, die ich vorhin ansprach, natürlich zu Verbitterung und Betroffenheit. Das Zweite ist, dass viele auch sagen, wir haben schon genug gemacht und jetzt muss die Ukraine selber schauen, wie sie es macht. Sie will ja selber produzieren. Also es gibt hier nicht diesen Sense of Urgency, sondern es wird eher gesagt, wir haben doch genug gemacht und Deutschland ist zurück auf der politischen Bühne und Deutschland ist die Führungsmacht in Europa und wir tun doch so viel. Also wir ergehen uns da in vielen Dingen schon in einer, sag mal, Selbstspiegelung, die nicht berücksichtigt, was das für Auswirkungen letztlich nach außen hat. Und ich will mich da nicht weiter zu äußern. Kann sich jeder selber seinen Reim drauf machen. Aber es gibt schon so eine Grundstimmung. Jetzt haben wir ja wenigstens europäische Gelder dafür verwendet. Die russischen eingefrorenen Vermögen gingen nicht. Aber wir müssen auch schauen, dass Europa zusammensteht. Wir müssen schauen, dass wir unsere eigenen innenpolitischen Probleme lösen. Und man kann es am Deutschlandfunk sehen. Immer weniger. Früher war, sag ich mal, Standard zwischen 5 und 6 ein Beitrag und regelmäßig um 6.20 Uhr Gesine Dornblüt oder Sabine Adler. Manchmal auch um 7.45 Uhr was. Aber das ist drastisch reduziert auf höchstens einen Beitrag, wenn man heute ins Programm von heute früh schaut zur Ukraine. Und weniger, was wir tun müssen, sondern eher, was in der Ukraine schiefläuft und so. Also es ist eine Ermüdung eingetreten und es ist eine weitere Strategie, die stattfindet. Und es ist natürlich auch so, dass bei uns in der höheren Verantwortung, man sagt ja, wir verteidigen doch die NATO und unser Beitrag zum Schutz der Ukraine ist unsere Brigade in Litauen und vieles mehr. Und als Starmer und Macron gesagt haben, wir sind bereit, aus psychologischen Gründen haben sie das geschickt gemacht, das ist ja ohne Selbstverpflichtung, wir sind bereit, auch Truppen in der Ukraine zu stationieren, dann kam von deutscher Seite nur, naja, wir können auch in den Nachbarländern was stationieren, das hilft der Ukraine überhaupt nichts. Also es wird nicht proaktiv darüber nachgedacht, wie wir wieder in die Vorhand kommen können, sondern keiner will sich mit den Amerikanern verscherzen. Man freut sich, wenn man gelobt wird und im Grunde genommen zahlt die Ukraine den Preis dafür. Und wir verkennen dabei, dass wir in der Folge den Preis zahlen müssen. Wenn die ukrainische Gesellschaft eine Armee hat, die zurückkehrt und sagt, wir sind nicht geschlagen worden, wir mussten aufgeben. Und wenn die Ukraine nicht in der Lage ist, ihre Demokratie aufrechtzuerhalten, weil zu viel passiert wird und wir nicht in Enttraumatisierungsprogramme investieren, nicht in Wiederbau, Aufbaumaßnahmen und vor allen Dingen der Ukraine sagen, die Balkanstaaten warten schon 20 Jahre, ihr müsst auch mindestens 20 Jahre warten in die EU, dann machen wir die Rechnung ohne die Ukraine. Und wir sollten uns schon im Klaren sein, dass es auch in der Ukraine Kräfte gibt, die Enttäuschung, die viele erleben, auch ummünzen. Natürlich kann die Ukraine noch gewinnen und die Russen aus dem Land vertreiben. Den Russen muss in der Ukraine eine Niederlage beigebracht werden. Das will man aber politisch nicht. Und weil man das nicht will, ist das Szenario, dass die Ukraine Russland aus dem eigenen Land drängen kann, sehr unwahrscheinlich geworden. Dann gibt es zwei andere Szenarien. Das eine ist, Russland verleibt sich die Ukraine ein oder Teile der Ukraine. Und dann bleibt eine Ukraine, die dann vielleicht Aussicht auf die EU hat, irgendwann, aber auch vielleicht auch nicht. Und das andere Negativszenario ist, dass die Ukraine selbst sich einen modernen Nordkorea entwickelt. Das werden viele Ukrainerinnen und Ukrainer nicht mittragen, weil sie in Frieden, Freiheit, Selbstbestimmung leben wollen. Die werden dann die Ukraine verlassen und dann gibt es eine Rumpf-Ukraine, die sich vielleicht an Nordkorea orientiert. Ja, also da sollten also Nordkorea mit Blick auf Systeme, die wir alle nicht wollen, sowohl politisch wie auch vor allen Dingen militärisch. Also wir müssen aufpassen, wir müssen begreifen, dass ein Waffenstillstand in der Ukraine ohne Aussicht auf Westbindung eben auch zu viel Unruhe in der Bevölkerung führt, zu einer Armee, die schlecht integrierbar ist. Wer investiert denn dann noch in der Ukraine? Das ist dann wie in Deutschland in den 20er Jahren, wo es Freikorps gab, kaum ausländische Direktinvestitionen, weil keiner an die Stabilität der Weimarer Republik geglaubt hat, sie selbst auch nicht. Ja, was soll denn das werden? Also müssen wir doch wirtschaftliche Rahmenbedingungen für die Ukraine schaffen, dass sich Investitionen dort lohnen, dass sich Arbeit und Anstrengung lohnt und dass sehr rasch dann auch, wenn die Bedingungen erfüllt sind, eine EU-Mitgliedschaft steht. Ja, über NATO sprechen wir nicht mehr. Finnland und Schweden sind in die NATO eingetreten, weil sie an den nuklearen Schutzschirm glaubten. Inzwischen sind die Sicherheitsversprechen der EU über den Artikel 42-7, also militärische Unterstützung, ich sag mal, viel stärker und glaubwürdiger als die unberechenbar gewordenen USA. Also wir haben hier eine ganze Reihe von Herausforderungen unter der Lupe, wo Russland einfach nur zuschauen muss und sagen muss, klasse, wir können einfach so weitermachen.
Roderich, dann habe ich noch eine Frage meinerseits, die aber, glaube ich, viele auch beschäftigt und du hast das militärische Wissen. Gibt es oder was für Möglichkeiten hätten wir eigentlich als Europa, wirklich in der Ukraine etwas zu tun, ohne dass, ja, wir sind ja eh schon, also ich finde mal, Russland besagt ja, wann wir Kriegspartei sind und nicht wir. Aber gibt es irgendetwas, was uns befähigt, in der Ukraine direkt auch etwas zu tun, was wir könnten?
Ja klar, also die Charta der Vereinten Nationen erlaubt das. Jedes Land der Welt dürfte Truppen in die Ukraine senden. Man macht es nicht, weil man Angst vor einer nuklearen Eskalation hat, aber auch aus innenpolitischen Gründen. Bei uns liegt viel Verzagtheit in Deutschland auch aus Angst insbesondere der Union, aber auch anderer vor der AfD und weil man der Bevölkerung in Ostdeutschland, weil man nicht mehr glaubt, dass man sie umüberzeugen kann. Ich bin der festen Auffassung, die Wahrheit ist den Leuten zumutbar und wir würden viel mehr punkten, die demokratischen Parteien, insbesondere in Ostdeutschland, würden viel mehr punkten, wenn wir sagen würden, Leute, ihr lauft den falschen Bildern hinterher, wir verlieren unsere Freiheit, wenn die Ukraine ihre verliert, nur mit einer Zeitverzögerung und die AfD und das Bündnis Sarah Wagenknecht, die folgen den falschen Aposteln oder sind die falschen Apostel. Aber diesen Mut bringt man nicht mehr auf, sondern man sagt lieber schweigen und wir wollen da nicht provozieren und so lässt man die Denkräume den Extremisten und den Russlandtrollen, die dann die Diskussionsräume füllen. Und wenn dann ein Vance sagt, Meinungsfreiheit heißt, alles ist gleich viel wert, dann halten wir zu wenig dagegen, dass Meinungsfreiheit auch Kritik bedeutet, also das Aushalten von Kritik und dass zur Meinungsfreiheit auch gehört, dass man sehr klar unterscheiden muss zwischen Fakten und Behauptungen, ja, oder zwischen Fakten und Lügen. Und das ist eine, ist eben ein starker politischer Wille, der da nötig ist und eine aufgeklärte Gesellschaft. Und das, diesen Willen und diesen Mut bringen immer weniger auf. Aber wir dürften Truppen dort einsetzen, wir dürften die Luftverteidigung übernehmen und so weiter und so fort. Ich sage jetzt auch nicht, dass wir dort Bundeswehrtruppen hinsenden müssten, aber wir dürften die Luftverteidigung über der Ukraine übernehmen, dass unbemannte Luftfahrzeuge abgeschossen werden, damit die Ukrainer Erlaubnis, die Möglichkeit haben, ihre eigenen Kräfte in den Osten und in den Norden zu senden und in den Südosten. Aber ich will auch sehr klar sagen, die deutsche Auflage für Luftverteidigungssysteme bedeutet Schutz der Infrastruktur, der zivilen Infrastruktur. Die Ukrainer werden zwar in Deutschland im Gefecht der verbundenen Waffen ausgebildet, aber Gepards dürfen nicht bei der Truppe eingesetzt werden oder sind so rar, dass sie aus Eigenschutz schon sagen, um Gottes Willen, wir müssen unsere Kraftwerke, Wasserwerke schützen und das gelingt immer weniger. Aber wir haben hier auch mit ein paar Auflagen die Ukraine in eine sehr missliche Lage gebracht. Aber die Selbstkritik ist bei uns extrem gering ausgeprägt.
Jesus Christ, es ist unfassbar. Moni.
Ja, hallo zusammen und ich schicke euch ein paar Sonnengrüße rüber. Hallo Roderich, dankeschön. Ich meine, ich habe ja schon ewig oft gesagt, warum bildet man nicht schon mal am Taurus aus? Weil, ich meine, am Taurus ausbilden ist ja noch kein Eingreifen, noch kein gar nichts. Aber ich denke, das würde ein Signal an diesen Putin schicken, ähnlich wie vielleicht mit Grönland, dass endlich mal einer Eier in der Hose hat und dem sagt so und nicht anders. Und ich meine, Fritze Merz hat es natürlich verkackt, indem er erst gesagt hat, ich liefere die Taurus, wenn... Und hat es nicht getan. Aber bitte, warum kann man nicht wirklich schon Leute am Taurus ausbilden? Allein das als Signal würde dem Putin wahrscheinlich auch der Popo auf Grundeis gehen. Danke und Ende.
Ja, das ist ja auch etwas, was ich seit letztem Jahr fordere, wenn wir schon nicht liefern, dass wir wenigstens Taurus zu einer politischen Waffe machen und politischen Druck auf Russland erhöhen, indem die Ausbildung begonnen wird. Was auch den Vorteil hätte, dass wir zwei Vorteile, dass wir einen Zeitvorteil hätten, also Zeitgewinn. Und zweitens, dass die viel gerühmte, vom Bundeskanzler angesprochene Ambiguität, also auch, ich sag mal, die vermittelte Unklarheit an Russland, ob wir liefern oder nicht, dann auch in praktische Politik umgesetzt wird. All das wird politisch nicht gewünscht und es wird eher gesagt, Taurus ist ja nur noch ein Symbol, das bringt nicht viel, die Ukraine kann doch ihre Mittel selber entwickeln. All das, wissen wir, ist Selbstbeschwichtigung, ist Appeasement-Politik und ist ein Signal an Russland, dass man von uns nichts zu erwarten hat. Also Deutschland signalisiert an Russland, große Kulturnation, europäische Nation, irgendwann wieder mit Russland ins Benehmen setzen. Das ist eine Botschaft, die von höchster Stelle gemacht wurde. Und die andere Botschaft ist, dass wir hinter unseren Möglichkeiten bleiben, um auch Russland zu signalisieren, wir sind bereit zu verhandeln oder zumindest wir geben das Zeichen, wir machen weniger als wir könnten. Aber Russland sieht dies nicht als Angebot oder als Zeichen der Stärke, sondern sieht das als Ermutigung weiterzumachen. Und da haben wir halt nicht, die strategische Einschätzung oder den Mut zu bekennen, dass Russland strategisch viel geschickter vorgeht als wir und unsere plumpen Annäherungsversuche damit im Grunde genommen Russland einladen, eben nicht zu verhandeln, nicht weiterzumachen, weil der Druck schlichtweg zu gering ist. Das, was ich eben gesagt habe, wurde mir auch in dem einen oder anderen Nachbarland oder entfernteren Nachbarland Deutschlands signalisiert. Unsere Nachbarn sehen dies hochkritisch, weil sie eben sagen, das wird doch in Russland gelesen. Und in Deutschland gibt es genügend Menschen, die wissen, wie Russland liest und senden dann eben auch solche Botschaften, weil sie wissen, Russland versteht dann die versteckte Botschaft, dass wir weniger tun wollen, als wir tun könnten. Und somit verharmlosen wir uns gegenüber Russland. Und trotzdem gibt es hunderte Drohnenüberflüge, gibt es Sabotageakte und diese hybride Kriegsführung zur Vorbereitung oder im Grunde genommen vielleicht am Ende sogar zur Vermeidung des heißen Krieges, weil wir allein durch die ganzen Sabotageakte und andere Dinge weichgekocht werden.
Ach, das ist manchmal unglaublich. Massilias.
Ja, hallo, Herr Kiesewetter. Eine ganz kurze Frage. Sie sagten, dass jetzt quasi viele Mittel frei geworden sind, aber dass dadurch die Innovation erstickt wird. Was tut Deutschland dafür, dass zum Beispiel so wie in Amerika das Silicon Valley auch aus ursprünglich Militärprojekten hervorgegangen ist, so dass auch hier so eine Kultur einkehrt, in der man wenn man innovative Ideen hat, wie man zum Beispiel eine Abwehrdrohne konstruieren könnte, so dass sie wiederverwendbar ist und dass sie eben dennoch relativ günstig ist und signifikante Vorteile bieten kann. An wen sollte man sich da überhaupt wenden? Das wird überhaupt nicht kommuniziert und das angebliche Geld versickert wahrscheinlich irgendwo in welchen Kanälen, indem man indem eben keine Innovation eingebracht werden kann. Was kann die Bundesregierung also tun, damit das Ingenieurpotenzial, welches ja durchaus in Deutschland noch vorhanden ist, sich entfalten kann und damit man dadurch zum Beispiel helfen kann?
Danke. Nee, das wird ja gemacht. Es gibt ja jetzt den Wettbewerb Rheinmetall, Stark, Helsing mit Blick auf Drohnen. Quantum ist auch beteiligt. Nee, also das sehe ich so nicht. Es gibt da schon Maßnahmen, die aber eher auf die Bundeswehr bezogen sind und nicht auf die Ukraine. Man muss nur aufpassen, dass durch das viele Geld, zum Teil auch mehr vom Alten gemacht wird und nicht wenig Neues. Also nicht viel Neues, aber ich sag's schon, also da findet ein Wettbewerb statt. Nur bei uns ist es nicht so, dass das Militär die zivile Wirtschaft treibt. Bei uns ist eher umgekehrt, dass man Dual-Use-Güter sucht und schaut, wie man das im Militär ansetzen kann. Das liegt aber an unserer Geschichte. Und der Cyber Innovation Hub oder die Bereich Sprunginnovation oder das, was Professor Hummel in Halle macht, das hat alles schon Auswirkungen, aber solange bei uns nicht die strategische Kultur da ist, Militär und Industrie enger miteinander zu verzahnen oder auch die Bundeswehr in der Truppe testen zu lassen, statt in wehrtechnischen Dienststellen, die alle sehr behördenmäßig sind, solange das nicht verändert wird, dann ist es eben langsam. Und noch ein Gedanke, in der Bundesrepublik werden bei Beschaffungen Prozesse zertifiziert, wo es dann schnell geht, sondern bei uns gibt es Einzelfallzertifizierung. Das kostet Zeit, ist sehr umständlich und somit sind bei uns die Innovationen, auch wenn sie inhaltlich stark sind, sind bei uns die Innovationen langsamer als in anderen Ländern. Das hat nicht nur mit dem Sense of Urgency zu tun, sondern auch mit unserem Beschaffungswesen.
So, jetzt ist die Nina dran mit dem blau-gelben Filler-Profilbild.
Dankeschön. Ich sollte vielleicht sagen, ich habe mal in der Ukraine gearbeitet, habe auch in Russland studiert. Und weil ja hier die Frage auch aufkam, was das deutsche Russland-Bild ist. Ich wollte nur sagen, es ist völlig klar, was in Russland passiert in der Nachfolge von Putin, wird nicht in unserer Hand liegen. Und was immer kommt, wird für die Russen erkennbar sein, für uns nicht. Wir bilden uns ein, wir hätten da irgendwas zu sagen, aber es ist nicht unsere Sache. Mit Russen verhandeln, Herr Kiesewetter, Sie haben völlig recht, Forderungen stellen. Ich habe für die EU innerhalb der OSZE mal gegen die Russen eine Verhandlung gewonnen, aber es war extrem schwierig, alle damals 28 Mitgliedstaaten überhaupt davon zu überzeugen, dass wir irgendwelche Forderungen aufstellen sollen und dass diese Forderungen weitergehen müssen als der zu erwartende Kompromiss. Denn wenn wir das nicht machen, dann kommen wir natürlich mit einem Kompromiss in die Verhandlung und die Russen sagen dann, was sollen wir hier verhandeln? Es ist aber auch so, dass in Deutschland auch hochrangige Diplomaten immer noch glauben, dass wir einen Zweiten Weltkrieg gegen Russland geführt haben und dass das ganz böse war, dass es die Sowjetunion war und es mehr zivile Opfer in der Ukraine und in Belarus gab, ist vielen nicht bewusst. Herr Kiesewetter, was können wir noch machen, wir, die wir alle überzeugt sind, um die deutsche Politik zu bewegen? Ich habe, so wie andere hier, auch schon unzählige Briefe an Abgeordnete geschickt. Sie haben auch schon einiges von uns erhalten. Ich habe über 100 Unterzeichner da jedes Mal. Wir bekommen nur sehr wenig Antworten. Übrigens in letzter Zeit nur von CDU und Grünen, SPD oder auch die Linke, die wir versuchen, antworten nicht. Wie können wir Sie unterstützen? Wie können wir dazu beitragen, dass der Sense of Urgency in der Politik mal ankommt? Denn es ist doch völlig klar in unserem Interesse, wie Sie schon gesagt haben, die Ukraine an unserer Seite zu haben und nicht auf der anderen Seite. Danke.
Nina, ich danke dir, bevor Roderich dir antwortet, weil das ist die Frage, die wir schon die ganze Zeit hier im Space haben, weil viele von uns haben E-Mails geschrieben und bekommen dann irgendwelche Formschreiben zurück, wo nicht geantwortet bin. Es wird nicht auf unsere Post geantwortet und irgendwie tut man so, als wenn es uns gar nicht gäbe. Und ich bin dir sehr, sehr dankbar für deine Frage. Roderich, bitte dein.
Ja, Nina, auch von meiner Seite aus super, so weitermachen. Das hat eine Wirkung und eine Wirkung ist ja das Verschweigen. Das liegt auch am schlechten Gewissen, aber auch an der Ermüdung. Trotzdem weitermachen. Dazu sicherlich Leserbriefe, dazu aber auch öffentliche Veranstaltungen besuchen, Demos mit unterstützen. Und wie soll ich sagen, auch durch Zusammenschlüsse intensiver auf Abgeordnete zugehen, aber auch gezielt Außenministerium, Verteidigungsministerium, Wirtschaftsministerium, Bundeskanzleramt ansprechen. Das machen die Abgeordneten intern. Sie beteiligen sich sicherlich nicht an Petitionen, weil sich die Petitionen ja an sie selber richten, dann schreiben sie an sich selbst. Aber trotzdem immer wieder mit Petitionen arbeiten, auf Demonstrationen gehen. Aber die Müdigkeit ist sichtbar. Deswegen ist es auch hilfreich, Journalistinnen und Journalisten einzubinden, und dass eben immer wieder Beiträge erfolgen und dass eben auch darüber nachgedacht wird, was passiert denn, wenn das schief geht? Was passiert denn eigentlich, wenn die Ukraine diesen Waffenstillstand gezwungen wird? Was bedeutet das, was danach kommt? Dass eben immer wieder darüber nachgedacht wird. Ein ganz aktuelles Beispiel ist jetzt, das läuft jetzt, glaube ich, parallel auf Welt. Da waren der Stefan Gadi und ich heute Nachmittag zur Aufnahme. Da geht es um das Wargame. Dass wir im Rahmen dieses Wargames zeigen, wie brutal Russland vorgeht, wie schnell es ist, wie langsam unsere Entscheidungsverfahren sind, wie gering unsere Bereitschaft ist, sofort massiv zu reagieren, um einer weiteren Eskalation vorzubeugen. Das alles hilft, also auch dieses Wargaming, das die Welt mit der Helmut-Schmidt-Universität gemacht hat. Also in diesem Bereich einfach nicht nachlassen. Und dazu kommt eben, dass sie Abgeordneten oder Politikern, Politikerinnen, die Klartext sprechen, Raum geben. Also einer Sarah Nanni, einer Agnieszka Brucker, einem Toni Hofreiter und dann wird es schon langsam weniger. In der SPD, einem Andreas Schwarz zum Beispiel, dass man da den Leuten Raum gibt und sagt, Mensch, prima, was die sagen oder wie die argumentieren. Um dann eben auch der Bevölkerung zu zeigen, es ist eben nicht alles blasiert, desinteressiert oder es sind nicht alles, das ist kein Defätismus, wenn wir für eine stärkere
deutsche Rolle und eine stärkere europäische Rolle in der Unterstützung der Ukraine werben. Also nicht ermüden. Und das ist ja genau das. Man setzt darauf, dass man, wenn man nicht antwortet, dass die Leute müde werden. Nein, ich kann nur empfehlen, weitermachen. Es hilft wenig, wenn man vorgefertigte Briefe schreibt oder so, also so Massenmails, das hilft wenig. Es ist gut, wenn Massenmails kommen, aber auch wenn man eben sieht, die Leute haben sich Gedanken gemacht und die Anreden verändert, die Kernbotschaften deutlicher herausgearbeitet und vieles andere mehr. Was noch den Sense of Urgency erhöhen wird, das haben wir alle nicht in der Hand, ist aber das, was Russland auf unserem Boden macht und die Wegwerfagenten. Ja, ich habe hier schon mal über eine Agentin gesprochen, die jetzt als solche entlarvt ist, die Ilona Wiener. Aber ich will auch deutlich machen, dass Russland weiter agieren wird. Und irgendwann wird auch der Letzte und die Letzte in Deutschland begreifen, dass Sabotageakte in Deutschland von Russland ausgeübt werden und auch die einen oder anderen Aktionen. Also auch Russland trägt dazu bei, dass dieser Sense of Urgency mit der Dauer zunimmt. Und deswegen sollte man auch Ereignisse, die Russland in Deutschland provoziert hat oder die Extremisten in Deutschland provoziert haben, wie den Stromausfall im Südwesten von Berlin, dass das thematisiert wird, auch als Folge von Einflussnahmen, wo wir uns eben stärker aufstellen müssen.
Dazu möchte ich jetzt auch noch mal sagen, ich finde es allerdings auch sehr schade, weil ich bin ja immer wieder bemüht, tatsächlich auch Menschen, die was zu sagen haben und die vielleicht etwas höher an den Hebeln sitzen, wie wir, in diesen Space einzuladen. Und es gibt sehr wenige, die dazu sagen. Also man bekommt da so absonderliche Antworten wie, was würde mir das bringen oder ich habe keine Zeit. Ich meine, das sind ja Menschen, die auch gewählt werden wollen. Und wir sind hier die Bevölkerung, also zumindest ein Teil davon. Und was es denen bringt, nun, sie können halt einfach mal mit uns sprechen und hören, welche Fragen uns bewegen. Und ich finde, das sollte doch Grund genug sein, mal so einen Moment Zeit für die Menschen zu nehmen, die es ja nun mal gibt. Also ich sage immer so, man holt uns alle 4 Jahre zur Wahl ran und dann will man von uns möglichst nicht hören. Das geht natürlich nicht. Und deswegen ist es sehr, sehr schade, dass viele Leute eben nicht zusagen, so wie du es tust, und mal sagen, ich stelle mich jetzt mal den Fragen und bin dann auch gespannt, was bewegt die Menschen eigentlich? Und wir sind ja jetzt hier, sag ich mal, ein krasser Durchschnitt durch die deutsche Bevölkerung. Also ich glaube, wir haben hier Anwälte, wir haben hier Menschen, die sich um Tiere kümmern auf Teneriffa. Wir haben hier bestimmt auch arbeitslose Menschen dabei oder Ärzte, ich weiß nicht. Also man hat hier wirklich den Querschnitt. Und dann finde ich es sehr schade. Also ich habe einige Politiker angeschrieben, einige antworten sehr arrogant, andere gar nicht oder aber mit merkwürdigen Fragen. Und bei Journalisten ist es immer etwas schwierig, weil wenn die jetzt in dem Space sind zum Beispiel, können die sich zu gewissen Sachen nicht äußern, weil sie halt Angst haben, wenn sie dann wieder mal mit irgendeinem Politiker unterwegs sind in der Außenpolitik, dass sie dann halt ein Problem haben, weil sie im Space vielleicht irgendwas Falsches gesagt haben. Also darum Dank nochmal an Andreas Künast, den das scheinbar nicht gejuckt hat. Das wäre natürlich auch super interessant, solche Menschen mal hier zu haben. Jetzt geht's aber weiter mit dem Reik.
Ja, hallo, guten Abend an alle.
Hört ihr mich? Ja, hallo.
Ja, guten Abend an alle und vielen Dank, Herr Kiesewetter, dass Sie sich wieder die Zeit nehmen. So, ich habe ein paar Punkte mir aufgeschrieben. Sie haben gerade das Thema Müdigkeit angesprochen.
Reicht aber nicht ganz so lange, ne? Wir müssen jetzt gucken, dass die anderen auch noch drankommen.
Dann stelle ich mir jetzt kurz die Frage, welches verfickte Recht haben wir bitte nochmal kriegsmüde zu sein? Wenn das einer hat, ist das die Ukraine, nach 4 Jahren. Dann haben Sie angesprochen, viele sagen, wir unterstützen schon sehr viel, ja, mit 83 Cent pro Tag bisher. Ja, okay, für manche ist das eine Pulle Bier, das ist schon sehr viel. Verstehe ich immer nicht. Wir könnten locker 5 Euro am Tag pro Person bezahlen und hätten immer noch genug Geld in Deutschland übrig. Russland als unser Freund, was viele hoffen, wird nicht wieder passieren. Ich bin Ossi, ich weiß, was die hier angerichtet haben. Ich weiß, was die im Osteuropa angerichtet haben. Russland war nie unser Freund, auch wenn das andere immer gerne mit Herrn Bismarck zitieren. Dann das Thema Drohnen, was Sie angesprochen haben. Warum werden wieder diese so großen Namen benutzt wie Rheinmetall, Helsing und Quantum Systems. Diese Systeme, ich habe die Berichte gelesen von Helsing und Quantum, die Dinger funktionieren einfach nicht. Warum fragt man nicht bei Startups wie zum Beispiel einer Donaustahl GmbH, die schon aktiv in der Ukraine Spezialeinheiten mit Drohnen und Abfangdrohnen ausrüstet, ob die nicht für die Bundeswehr produzieren könnten, beziehungsweise Testprototypen erstmal herstellen können für die Bundeswehranforderungen und dann gucken, ja, das Ding ist das Beste und ihr produziert das jetzt, wie ihr anderen Unternehmen. Das hat früher auch funktioniert, dass man gesagt hat, Rheinmetall baut den Panzerprototypen und der Rest produziert den Mist dann. Warum wird sowas nicht gemacht, diese Kleinunternehmen zu fragen? Die Frage stelle ich mir seit Anfang des Krieges. Vielen Dank. Ende.
Ja, da bin ich ganz bei Ihnen, Reik, sehe ich genauso. Das Warum kann ich so nicht beantworten. Ich kenne Donaustahl, auch den Leiter da, und schätze auch seine Klarheit. Das ist eine Sache der Ausschreibung, der Beteiligung an den Ausschreiben und vielem mehr. Vor allen Dingen sollten wir auch von den Start-ups in der Ukraine lernen und diese einbeziehen. Der Augenöffner war doch unlängst in Kopenhagen im letzten Jahr, als es die Ukrainer waren, die Kopenhagen geschützt haben vor diesen Drohnenüberflügen und mitgeholfen haben, das zu detektieren. Wir integrieren viel zu wenig die Ukraine in unsere eigenen Fähigkeiten und machen zu wenig Co-Entwicklungen. Das mag Überheblichkeit sein, das mag Ignoranz sein und viele mehr. Aber es ist halt natürlich auch eine intensive Lobbyarbeit, die stattfindet. Und es geht natürlich auch um Arbeitsplätze der Großen und um Zulieferbetriebe und vieles mehr. Aber ich will das gar nicht entschuldigen. Ich kann jeden Satz, den Sie gesprochen haben, unterschreiben, Reik. Also ja, dieses Warum ist aus meiner Sicht mangelnder Wille, mangelnde Empathie, zu viel Ignoranz und sicherlich auch die Wirkmacht von Firmen, die schon länger auf dem Markt sind.
So, und weiter geht's mit dem Chris.
Ja, vielen Dank. Erstmal schönen guten Abend, Herr Kiesewetter. Vielen Dank für Ihre Zeit und für Ihre politische und menschliche Klarheit. Das möchte ich hier mal unterstreichen. Ich habe eine Frage zum Taurus KBT D350. Passt eigentlich nicht so wirklich in die Thematik, weil das, was Sie vorher ausführten, ist viel wichtiger. Aber es kommt immer wieder auf in deutschen und auch in internationalen Diskussionen, gerade hier auf Twitter, über die ITAR Restricted Items, die wir im Taurus KBT 350 auf dem Papier noch haben. Also sprich das Triebwerk, das Gyroskop und das GPS-Modul, das eigentlich nur für Südkorea zuständig ist. Meine Frage ist eigentlich dreiteilig. Ist die Bundesrepublik Deutschland tatsächlich autark und eigenständig in der Lage, darüber zu entscheiden, ob wir den Taurus in die Ukraine abgeben oder nicht? Zweiter Teil der Frage wäre, wenn das nicht so ist, hat die Bundesregierung irgendwann mal, weil es sind alles amerikanische Unternehmen, in der USA die Ausfuhrgenehmigung angefragt? Und die dritte wäre gewesen, ja sehen Sie, und da ist mir schon wieder der rote Faden entfallen, die dritte Frage wäre gewesen, da weiß ich nicht, ob Sie dazu antworten wollen. Wenn der Taurus nicht ITAR-frei ist und wir hätten die Zustimmung der USA haben müssen vor einer Auslieferung, ist das ein Kenntnisstand, den der Bundeskanzler Friedrich Merz vor der Wahl gehabt hat? Vielen Dank.
Scalp, Storm Shadow und Taurus haben denselben Hersteller und haben zwar unterschiedliche technische Fähigkeiten, aber es spricht nichts dagegen, die zu liefernden Taurus auf einen Stand zu bringen, der keinerlei Restriktionen beinhaltet. Und hier fehlt schlichtweg der politische Wille. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Es wäre längst alles möglich gewesen. Es ist Sache des politischen Willens. Ich will aber hier nicht mehr dazu sagen, weil hier auch andere zuhören. Aber das, was seinerzeit bei dem Taurus-Leak gesprochen wurde, dass ohne deutsche Beteiligung Taurus in der Ukraine einsetzbar ist, das steht nach wie vor. Und also ohne deutsche Soldaten. Und zweitens ist der Einsatz von Taurus so zu lösen, dass eine Mitsprache, eine Kontrolle, eine problemfreie Genehmigung jederzeit möglich ist. Das ist über die letzten 3 Jahre, seit 23 sprechen wir darüber, seit Februar 23, ist das alles ausgearbeitet, x-fach durchgekaut. Und deshalb gibt es keinerlei Vorbehalte, den Taurus übergabereif für die Ukraine zu machen. Die Ausbildung selbst, wo manchmal gesagt wird, dauere 6 Monate. Klar, je länger die Ausbildung dauert, desto besser die Ergebnisse. Aber so wie ich in vielen anderen Bereichen die Ausbildung, den Willen der Ukrainer wahrgenommen habe, aber auch die Fähigkeit unserer Firmen auszubilden, ist das eine Sache von 2 bis 3 Monaten. Das heißt, wir hätten es längst tun können, wir hätten auch längst üben können. Es wäre längst alles machbar gewesen und damit hätte man auch ein politisches Druckmittel in der Hand gegenüber Russland, weil dann unklar ist, wann es eingesetzt wird. Es gab sogar Vorschläge aus Großbritannien, doch Taurus nach Großbritannien zu liefern, damit mehr Storm Shadows geliefert werden können und allem. Auch das hat die Bundesregierung seinerzeit abgelehnt. Also auch unsere Partner haben alles versucht, die Bundesregierung zu überzeugen. Ich kann es nur als Signaling an Russland verstehen, unser Verhalten, aber richtig erklären oder vor allen Dingen rechtfertigen, kann ich das überhaupt nicht. Und das fällt auch zunehmend denjenigen schwer, die mit der Materie noch intensiver befasst sind.
Also meine Lieben, unsere unsagbare Wut darüber ist durchaus berechtigt. Das wissen wir damit. Liebe Nina, ich werde dich jetzt dran nehmen, aber wir kennen deine Schwäche. Bitte halte dich auch möglichst kurz und komm auf den Punkt, weil ich möchte alle anderen auch noch dran nehmen. Nina, bitteschön.
Ich habe mich nicht gemeldet, falls ich das bin.
Nee, das kann nur eine sein, das da. Entschuldigung. Ich hatte auch gar nicht, ich wollte heute gar nicht lang sprechen, Mann. Ich bin auch schlecht vorbereitet, bin auch zu spät. Deswegen, ich wollte einfach nur nochmal sagen, genau eigentlich, was Sie auch immer sagen, Herr Kiesewetter, bitte nie aufhören. Ich finde das so absolut mega. Und ich finde das so, die Nachricht, die Sie für Katja aufgenommen haben, fand ich so ultra. Weil wir sind die Einzigen hier, die hier sind. Und auch wenn Twitter Deutschland jetzt nicht unbedingt der größte Ort der Welt ist, zählen auch diese paar User und die ja auch nicht nur ein paar User sind. Und ich finde das auch immer so schade, wenn das heißt, ne, was können wir tun noch weiter politisch, wenn die Frage genau an Sie geht, weil Sie ja eben genau hier sind und das halt der komplett falsche Sinn für... ansonsten hatte ich noch aufgeschrieben, genau, zentraler Punkt, das hatte ich aufgeschrieben, Augen. So, und ich habe Ihnen eben eine Einladung geschickt für eine Community. Wenn Sie die annehmen möchten, würde ich mich sehr freuen. Das ist, ich bin ganz sicher, erfolgt mir schon. So allein hat's mir zurückgefallen, danke. Das sind so Sachen, vielen, vielen Dank, weil das ist eine unheimliche Motivation, genauso wie ich, das meinte ich eben mit der Katja. Und ich denke, ich bin lange nicht so effektiv wie die Katja. Ich wünschte, ich wäre so. Aber ich denke, wir müssen irgendwo, ne, selbst jeder kleine Schritt zählt. Und ja, wie gesagt, ich baue da gerade diese eine Community auf. Ich will gar nicht, weil ich hasse so dieses, ich bin halt sehr unpolitisch und sehr, mir geht es halt in erster Linie um die Menschen. Und ja.
Nina.
Ah ja, war ich schon fertig? Nee, alles gut. War schon zu lange.
Danke für die Ermutigung. Ja,
Ende, ja.
Danke für die Ermutigung, freut mich.
Ja, da muss ich mich auch noch für bedanken, für dieses Video, weil ich habe auch gedacht, dieses Video kann man vielleicht auch mal dafür benutzen, dass andere vielleicht sehen, dass dieser Space nicht so böse ist. Also es wird halt mir kein Kopf abgebissen und die meisten, die hier waren, ich hatte anfangs unheimlich damit zu kämpfen, muss ich sagen, dass viele immer gesagt haben, aha, dieses Spaces, nee, also das ist eigentlich nicht so meins. Und alle, die da waren, haben dann letztlich gesagt, es war wirklich toll und wir kommen gerne nochmal wieder. Das freut mich natürlich dann, aber mich würde es natürlich auch freuen, wenn andere sich mal ein Herz nehmen würden, so dass man abwechslungsreiche Gäste hier hat. Und das ist leider wirklich schade. Das ist nicht so en vogue scheinbar. Deswegen doppelt danke, dass du hier bei uns bist. Jetzt ist Mare Feller dran. Das geht am besten, wenn man das Mikro aufmacht.
Ja, hallo.
Ja, hallo.
Hallo aus Dänemark. Guten Abend. Sie haben eben schon mal die Nordic Baltic Aid angesprochen. Und ja, wir kochen hier schon so ein bisschen unser eigenes Süppchen, kann man sagen. Wie sehen Sie das eigentlich so auf die in Bezug auf die Einigkeit Europas so auf längere Sicht, wenn wir uns hier so, also ich meine, ich finde es wichtig, dass wir uns hier engagieren, aber dass wir so ja in unterschiedlichen Zonen arbeiten und nicht unbedingt zusammenarbeiten. Also so wirkt es teilweise.
Naja, also ich glaube, über die nordischen und baltischen Staaten muss man nicht groß diskutieren. Die haben verstanden, um was es geht.
Ja,
und das ist auch in Polen der Fall und so. Und da sehe ich schon auch einen kleinen Riss durch Europa gehen, der jetzt nicht nur Ungarn und die Slowakei umfasst und in einer gewissen Weise die Gespaltenheit, die man in Tschechien sieht, sondern alles, was nördlich und östlich von Deutschland ist, ist quasi deutlich näher an der Wirklichkeit, in der Einschätzung der Schwierigkeiten. Und westlich von uns natürlich Großbritannien auch, die Niederlande auch, aber dann wird es schon kritisch. Und viele bewegen halt auch ab und sagen, wir wollen uns das mit den Amerikanern nicht verscherzen. Also geht es nicht nur um den Nuklearschutz, sondern vielleicht auch um die ein oder anderen Handelsbeziehungen und vieles mehr. Aber ich hoffe halt nicht, dass wenn das in der Ukraine scheitern sollte, in unserem Sinne scheitern, also nicht in unserem Sinne erfolgreich geht, dass sich Europa dann spaltet. Denn die sagen, jetzt ist es zu gefährlich, wir müssen uns zusammensetzen und wir brauchen eine Verteidigung der Koalition der Entschlossenen. Und ich sag mal, des bequemen Europas, die sagt, so, jetzt ist aber mal gut, jetzt müssen wir uns um was anderes kümmern, um Ausgleich mit Russland und allem. Diese Spaltungsgefahr sehe ich schon auch. Und da kommt Deutschland eine Scharnierfunktion zu, die wir noch durchaus deutlich besser ausüben könnten. Ja, so viel vielleicht dazu von mir.
So, und dann ist die Konstanze nochmal dran.
Ja, vielen, vielen Dank. Was ich jetzt auch sehe, 2029, die AfD bei uns. Und dann fällt ja auch noch vermutlich, also die sind ja auf dem Vormarsch und es steht zu befürchten, dass sie die stärkste Kraft wären. Wenn die jetzt also in der Regierung sind, befürchte ich, dann wird ja wohl die gesamte Ukraine-Unterstützung komplett zusammenbrechen. Und dann hat man ja noch viel mehr, also wie gesagt, was ich nicht verstehe, wenn man denn Angst vor der AfD hat, die ja von Russland massiv unterstützt wird, ja gut, wie wir jetzt auch wissen von der Magersekte, Steve Bannon mal so als nebenbei noch dran geschmissen, wenn man jetzt die russische Föderation in die Knie zwingen würde, indem sie in der Ukraine komplett verliert, indem die Wirtschaft dann noch weiter runterrauscht, dann würden die doch, man sieht's ja auch an mehreren Ländern, Syrien, Venezuela jetzt, dass sie immer mehr an Einfluss gewinnen. Man könnte die AfD etwas kleiner vielleicht bekommen, indem die ihre Unterstützer, sprich die russischen Propagandisten, die russischen Gelder, indem man da das kappt. Dass man den Zusammenhang nicht sieht, seitens der SPD oder der CDU, das begreife ich nicht. Da gibt's doch einen konträren Zusammenhang und ich verstehe nicht, warum das die Politiker nicht sehen oder nicht sehen wollen. Oder sehe ich irgendwas falsch? Ende.
Also auch wenn die AfD stärkste Partei wird, heißt das nicht, dass sie eine Regierung bilden kann. Aber wenn die AfD zur stärksten Partei in Deutschland wird, die Umfragen im Moment sehen ja so aus, liegt es auch daran, dass Union und SPD nicht punkten, weil sie nicht so intensiv an die Problemlösung herangehen. Unsere Hauptherausforderungen sind Integration und Bildung. Erstens, zweitens wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit und drittens Sicherheit und Äußerung. Und wir können nicht alles mit dem Thema Migration umschreiben, weil das Thema des Hauptkonkurrenten, nämlich der AfD ist. Und wenn je mehr sich die staatstragenden Parteien da an die AfD anlehnen, umso schlechter ist es, weil wir keine eigenen Themen setzen, wie beispielsweise Integration und Bildung oder wirtschaftliche Wettbewerbsfähigkeit. Und da haben wir eine Menge zu tun. Aber der andere Aspekt, Konstanze, ist natürlich, wenn wir, je länger wir das rauszögern, also das Thema Müdigkeit war ja vorhin auch sehr kritisch angesprochen worden. Also die Ukraine hat allen Grund, müde zu sein, sie ist es auch, aber sie weiß, was auf dem Spiel steht. Ihr Leben, ihre Freiheit, und deswegen sind sie nicht müde. Und wir, uns langweilt das langsam und dann sagt man alle möglichen schlechten Dinge über die Ukraine, aber keine schlechten Dinge über Russland. Ja, man findet sich damit ab. Und das ist so furchtbar. Und je länger wir nicht helfen, dass Russland auf ukrainischem Boden geschlagen wird, also verlieren muss, Russland verlieren lernen muss, das Existenzrecht seiner Nachbarstaaten anerkennen muss, je länger wir das hinauszögern, umso erfolgreicher ist am Ende Russland, weil es nämlich durch die Kriegswirtschaft eigene Fähigkeiten aufbauen kann, Soldaten, die sie nicht in der Ukraine einsetzt, ausbilden kann und dann zu einer Bedrohung für Moldau, für die baltischen Staaten, aber auch für uns wird. Also das ist ja der Punkt und das wird leider nicht verstanden. Ich habe jetzt ein Buch geschrieben, das kommt jetzt am 26. Februar raus. Was können wir, was wollen wir? Deutschlands Rolle in der geopolitischen Machtverschiebung. Wo ich eben versuche deutlich zu machen, wenn wir nicht Spielball werden wollen, sondern ein handlungsfähiger Akteur, dann müssen wir politisch, diplomatisch und militärisch handlungsfähiger werden. Und ich zeige ein paar Initiativen auf, ich zeige auch Szenarien auf. Und ich hoffe, dass dann vielleicht auch mit Hilfe des Buches intensiver darüber debattiert wird. Das ist ein Positivszenario, was ich da versuche aufzuzeigen. Wie gesagt, ich habe gestern das erste Druckexemplar gekriegt, erscheint Ende Februar, am 26. Februar. Das ist vielleicht dann auch ein Punkt. Aber das Entscheidende aus meiner Sicht ist, dass wir handlungsfähig werden. Dass wir zeigen, wenn wir Frieden, Freiheit und Selbstbestimmung wollen, dann müssen wir schneller werden. Und jetzt nicht warten, Russland, die russische Bevölkerung ist so unter Druck und Angst, weil sie alles regeln, was die Freiheit der russischen Bevölkerung fördern könnte. Sprich, wenn jemand demonstriert und keinen Zettel hochhält, kriegt er bis zu 7 Jahre. Wenn er einen Zettel hochhält, auf dem nicht steht, bis zu 14 Jahre. Diese Regelung gab es vor 4, 5 Jahren noch nicht. Das wurde erst eingeführt. Somit ist die russische Bevölkerung total eingeschüchtert. Ja? Und die Auslandsopposition ist gespalten. Die einen sagen, Russland ist ein imperiales Land, wir wollen noch nicht die Kleptokratie. Und die anderen sagen, wir sind kein imperiales Land, wir wollen ein föderales Land werden und vielleicht das Kanada Eurasiens. Ja? Also auch die russische Opposition ist sich nicht. Und da müsste man doch ansetzen. Da ist eine Menge zu tun. Aber ich sehe halt bei uns nicht den politischen Willen. Und es ist trotz vieler Anstrengungen und Bemühungen, gibt es eben nicht mehr die parteiübergreifende Bereitschaft, das in den Vordergrund zu stellen. Ich sage das mal so.
Roderich, ich habe jetzt mal eine Frage und die betrifft um Himmels Willen nicht deine Person, ganz und gar nicht. Warum werden wir in unserem Tun, wenn wir es denn tun, so wenig von der Politik unterstützt? Das heißt, warum geht nicht mal jemand zum Beispiel, um ein Statement zu setzen, in Berlin vor das russische Haus aus der Politik und reicht dem Henry mal die Hand? Das wäre ja schon mal ein Zeichen. Oder Demonstrationen, die auch mal wirklich von der politischen Seite her wo eine Einladung rausgeht, von wegen, wir wollen nochmal den Ukrainern zeigen, wie sehr wir zu ihnen stehen, wir laden ein zur Demonstration, bla bla bla, am so und so viel, um so und so viel. Also wir fühlen uns da manchmal wirklich so hängen gelassen und es wäre zum Beispiel schon eine nette Geste, wenn bestimmte Menschen, die mit uns d'accord gehen, mal auf unsere Post antworten würden. Jetzt sind das nicht immer die Leute selbst, aber die haben ja auch Teams. Aber man schreibt immer @Bundeskanzler, @Pistorius, ich weiß nicht was noch, und es wird konsequent durchignoriert. Ich frage mich da einfach, warum? Also es gibt doch bestimmt einige, die auch pro-ukrainisch unterwegs sind. Und warum kommt von da aus so wenig Unterstützung für uns?
Also nicht alle sind auf X, viele sind zu Blue Sky gewechselt, weil ihnen X zu zugespitzt ist. Viele machen sich da auch gar keine Gedanken und sehen das Engagement auf X, so wie auf Instagram oder TikTok, naja, nice to have. Viele sind eben auch nicht in diesem Raum unterwegs, das muss ich schon sagen. Man muss halt auch einiges aushalten oder auch bereit sein, das dauerhaft dann zu machen. Ich weiß es ehrlich auch nicht, woran es im Endeffekt liegt. Vielleicht auch an der Bequemlichkeit oder so. Ich weiß nur, am 24. Februar haben wir wieder eine Demo vom Brandenburger Tor Kommenden Samstag ist in München auf dem Max-Josef-Platz eine Demonstration für die Ukraine. Ich werde bei beiden Bereichen sein. Aber es ist halt auch so, dass man sagt, so, ich mache jetzt meine Arbeit, ich mache meine Bürgerbriefe, ich mache meine Gespräche. Und auch wenn man das richtig macht, ist man schon extrem gefordert. Also man braucht da auch starke Teams und den Willen, das auf Dauer zu machen. Ich unterstelle da keinem was Schlechtes. Und viele sagen halt auch, naja, wenn jemand was von mir will, kann man ja auch einen Brief schreiben. Viele sind da sehr konservativ und sagen, ich brauche da hier nicht auf @XY zu antworten. Das spielt halt auch eine Rolle. Und dann macht manchmal auch der Ton die Musik, dass viele eben sagen, naja, inhaltlich ist es ja vielleicht nicht schlecht, aber ich mag die Schimpfwörter dabei nicht oder die aggressive Sprache oder als aggressiv empfundene Sprache und so weiter. Das ist total, ich glaube, ganz unterschiedliche Motivationslagen, aber es gibt keine Verschwörung dagegen. Ich glaube, es gibt eher die Bequemlichkeit und der Glaube, die anderen werden es schon richten. Ja. Das ist also, ich sehe halt immer wieder auch Parallelen zu den späten 20ern und frühen 30er Jahren. Sicherheit braucht Engagement. Das Überleben der Ukraine braucht Engagement und Engagement braucht eben die Bereitschaft, Zivilcourage zu zeigen und ständig auch sich zu motivieren, Klartext zu sprechen und Fehlnarrative zu entlarven. Vielfach ist es ja auch so, dass so viel Falschkram im Netz gibt, dass man sagt, das packe ich gar nicht an, sollen die Trolle doch untereinander den Streit ausmachen. Das ist so Vielzahl verschiedenster Motive und Konsequenzen und Ursachen. Ja, ich sage einfach nicht aufgeben, einfach weitermachen. Ich motiviere mich immer an Sisyphos, und zwar in der Variante von Camus. Der Sisyphos, der ist ja zu ewiger Arbeit verurteilt worden durch irgendeinen Frevel, den er aus Sicht der Götter begangen hat. Aber man muss sich Sisyphos als glücklichen Menschen vorstellen. Warum? Und das begreifen wenige. Der Sisyphos muss ja jeden Tag oder wann immer das Ding runterrollt, den Felsen wieder hochschieben. Dazu ist er verurteilt. Das ist sein Schicksal. Aber diejenigen, die ihn zu diesem Schicksal verurteilt haben, haben nicht begriffen, dass der Sisyphos Spuren hinterlässt. Der Felsen nutzt sich ab, die Felsen werden kleiner, Spuren werden hinterlassen, dass er sagen kann, meines Wertes, ich habe neue Spuren gelegt, ich bin wirksam. Und diese Wirksamkeit eines Sisyphos, den haben die Götter unterschätzt und da können wir uns in Sisyphos ein Vorbild nehmen.
Und jetzt ist der Huckleberry dran.
Hallo, geht es?
Ja, wir hören dich.
Ja, es tut mir leid. Ich habe nur ein bisschen gehört. Es ist ganz gut Informationen. Zum Beispiel, ich bin Amerikaner und in Amerika sind diesen News nicht normal oder was? Und es ist wichtiger, dass wir hören es können und muss mal nur danken. Sowieso.
Dankeschön dir und der Kai ist dran.
Ja, mir stellt sich eigentlich nur die Frage, kann es vielleicht sein, dass in der Politik einfach mit Hinblick auf die Wählerzahlen oder beziehungsweise die Umfragen für die AfD, dass man da einfach kneifen tut und sich ein bisschen beugen tut vor dem Ganzen?
Ich glaube, ich habe einen Stör drin. Ich verstehe nichts mehr. Es kann sein, dass das wieder eine Einflussnahme von außen ist, aber ich habe jetzt die letzten Wortmeldungen nur zerhackt wahrgenommen. Ist das also gegangen oder nur mir?
Wir hören dich auch im Moment etwas
also abgehakt. Meine Frage ist ja, kann es vielleicht einfach auch sein, dass man in der Politik so ein bisschen mit Hinblick auf die Umfragewerte der AfD so ein bisschen runterfährt, um einfach dort Wähler abzugreifen? Weil so manchmal kommt mir da so schon der Verdacht auf.
Und Herr Kiesewetter, wenn ich das sagen darf, vielleicht einfach mal rein und raus gehen. Hilft halt oft.
Mal raus und versuche wieder reinzukommen.
Ja, alles klar, kein Problem. Ja, da würde ich doch mal sagen, sind wir heute auf jeden Fall an einigen Stellen echt geschleut worden. Also ich bin entsetzt und da bin ich ja scheinbar auch wirklich nicht alleine. Vor allen Dingen, weil wir recht hatten mit all dem, was wir angenommen haben. Es mangelt einfach am politischen Wollen. Und das ist natürlich eine Tatsache, die haut mich jetzt so ein bisschen aus den Latschen. Es anzunehmen ist das eine, es dann von einem Politiker zu hören, ist jetzt wirklich das andere. Und das ist wirklich eigentlich ein Unding. Also ich hätte jeden Grund gelten lassen, aber das ist natürlich echt mega scheiße.
Was denn? Ich habe das jetzt, was ist mega?
Ich war kurz da. Ja, hervorragend. Nein, ich habe gerade nur versucht, die Lücke zu füllen. Also der Kai hatte eigentlich gefragt, ob sich in der Politik, ob ihr da Angst habt, weil die AfD mittlerweile so groß geworden ist, dass man sich da auch so ein bisschen beugt und gar nicht mehr so dagegen ankämpft. Roderich?
Ich höre ihn nicht. Jetzt höre ich wieder was. Hallo?
Hallo?
Jetzt höre ich wieder, ja.
Ja, also der Kai hatte dich gefragt, ob man sich in der Politik nicht mittlerweile so ein bisschen davor beugt, weil die AfD so groß geworden ist und man jetzt auch langsam nicht mehr weiß, was man dagegen noch machen soll, dass man sich einfach anpasst und da nicht mehr großartig gegen ankämpft.
Nee, das glaube ich nicht. Mit der AfD auseinandersetzt. Und man muss halt mit den Argumenten reden und nicht einfach nur sagen, das sind Rechtsextremisten, wir reden mit denen nicht, sondern muss ihre Argumente zerlegen. Das ist darum.
Also wir hören dich jetzt nur noch abgehakt,
Roderich. Ja, ich glaube, hier stört jemand. Also ich habe vollen Empfang und ich habe vollen Empfang, aber wahrscheinlich ist hier ein Störer drin. Wer weiß, wie das technisch geht. Aber ich habe vollen Empfang, alle Streifen rückt.
Ja, dann haben wir jetzt ein Dilemma zum Ende der Space. Das ist natürlich toll, ihr Idioten mit der Störung. So 10 Minuten vor Ende braucht da jetzt auch niemand mehr zu stören, finde ich. Ja, was soll ich sagen? Dann müssen wir das jetzt tatsächlich beenden, aber wir haben ja auch nur noch 10 Minuten. Für alle anderen, die jetzt noch Fragen hatten, tut's mir natürlich dann leid, aber vielleicht stellt ihr eure Fragen einfach schriftlich und Roderich beantwortet sie dann eben auch schriftlich in den Kommentaren. Ich hoffe, er hört mich jetzt noch. Ja, er scheint mich zu hören. Also Roderich, wäre super, wenn du noch mal ein bisschen Zeit übrig hast, durch die Kommentare guckst. Ich möchte von hier aus noch mal dein Team grüßen, mit denen ich ja ständig diesen E-Mail-Verkehr habe. Die sind einfach toll und die machen immer alles irgendwie möglich und jederzeit sind die ansprechbar. Also wirklich ganz tolle Menschen da um dich rum. Und ich finde, die hast du natürlich auch verdient. Also ein toller Mensch wie du sollte ein tolles Team haben. Ja, vielleicht kannst du mal den einen oder anderen schubsen, dass der Ukraine-Space gar nicht so gefährlich ist und man sich eigentlich hier gut austauschen kann, weil also wir brauchen das einfach. Wir brauchen das auch zwischendurch, weil auch wir natürlich, wir sind auch nur Menschen, zwischendurch mal auf gut Deutsch abkacken und dann tut es gut, wenn plötzlich jemand kommt, der vielleicht aus der Politik, aus dem Journalismus oder was weiß ich, mal kommt und uns auch wieder ein bisschen aufstellt und sagt, hinter den Kulissen finden Dinge statt, die sind gut und das läuft und wir haben da jetzt was ganz Großes und keine Ahnung, sowas brauchen wir auch zwischendurch. Also dementsprechend, falls jetzt irgendwelche Leute zuhören, ihr könnt mich auch gerne anschreiben, wenn ihr mal im Ukraine-Space mit uns reden wollt. Pummelzacke@mail.de ist ganz einfach. Und es wäre super, wenn da mal so ein bisschen mehr Feedback kommen würde. Auch bitte, es tut niemanden weh und bricht auch keinem einen Zacken aus der Krone, mal auf so Posts zu antworten, finde ich. Weil das gibt uns auch so ein bisschen Schwung. Und ich glaube, wir alle glauben an das Slava Ukraini. Und wir wissen ganz genau, wenn man die Ukrainer befähigen würde. Ich meine, man muss sich ja nur angucken, was sie jetzt schaffen mit dem, was sie bekommen. Und wenn man jetzt überlegt, die würden wirklich alles bekommen, was sie benötigen, dann bin ich fest davon überzeugt, dass die auch in der Lage wären, die Russen aus ihrem Land zu katapultieren. Also da sollte man sie doch tatsächlich endlich hinbringen. Und ich bin ein bisschen entsetzt, Roderich, ich habe es gerade gesagt, dass wirklich der politische Wille eigentlich der Kasus Knaxus ist. Und das finde ich natürlich wirklich ein starkes Stück, weil ich weiß, dass viele auch die CDU gewählt haben aufgrund des Versprechens, was Friedrich Merz gegeben hat mit dem Taurus. und die jetzt überkochen vor Wut, weil sie das einfach nicht in Ordnung finden. Und das unterschreibe ich auch sofort. Also aufgrund von dieses Versprechens und nach der Wahl war plötzlich nicht mehr die Rede davon. Sowas darf einfach nicht funktionieren und sollte für Politiker auch Konsequenzen nach sich ziehen. Leider Gottes müssen wir jetzt wieder warten bis zur nächsten Wahl, bis wir Einfluss nehmen können. Aber seid euch gewiss im Bundestag, wir werden nicht leiser. Wir werden weiterhin die Ukraine hochhalten und wir werden weiter dafür Sorge tragen, dass ihr nicht zurückkommt. Und damit meine ich natürlich wieder nicht dich, sondern alle anderen, die jetzt vielleicht zuhören. Also selbst wenn wir irgendwann ganz aus Twitter rausfliegen, weil stören tut man uns ja schon genug und klein halten, dann gehen wir auf die Straße. Also wir sind auf jeden Fall da und hört auf in den Medien zu sagen, dass es keine Ukraine-Unterstützer in Deutschland gibt. Es gibt sie, wir sind hier und wir sind überall und wir schreiben weiter unsere E-Mails, unsere Briefe und Petitionen und wir geben nicht auf, bis die Ukraine endlich wieder in Frieden leben kann und wir vielleicht noch einen schönen Space machen mit allen Gästen, die hier da waren, weil wir feiern, dass die Ukraine jetzt gerade die Ukraine wieder aufbauen kann und zwar ohne erneut zerstört zu werden. Mein Gruß geht auch noch mal raus an alle Ukrainer, ein wahnsinnig tapferes Volk und ich schäme mich dafür, dass es wirklich in Deutschland der politische Wille ist, der uns daran hindert, euch vernünftig zu helfen. Also das ist wirklich ein trauriger Fazit dieses Spaces. Das ist wirklich schlimm. Also ganz ehrlich, ich wäre mit jedem anderen Argument zufriedener gewesen. Also lasst euch endlich, Entschuldigung, hör mal kurz weg, lasst euch endlich Eier wachsen und seid endlich mal bereit, auch über die Grenzen hinauszugehen und mal zu sagen, okay, wir machen jetzt mal etwas für Russland völlig Unerwartetes. Wir unterstützen die Ukraine jetzt nämlich tatsächlich. Und zwar in erster Linie mal mit dem Taurus. Roderich, ich danke dir für deine Zeit. Wie gesagt, nochmal liebe Grüße an dein Team und ich hoffe, es dauert nicht ganz so lange, bis wir nochmal einen Folgespace machen. Euch allen Dankeschön für die Fragen, die ihr gestellt habt. Meinen beiden Co-Hosts vielen Dank dafür, dass ihr die Sprechanfragen hochgejagt habt, die ich nämlich nicht gesehen habe. Und liebe Grüße an alle, die diesen Space stören wollten. Hat nicht funktioniert. Wir sind da etwas finderischer wie ihr. Und gebt euch keine Mühe, wir machen diese Spaces trotzdem. Und wenn dann da einer schief geht, dann machen wir halt einen Folgespace. So einfach ist das. Kleinkriegen ist nicht. Also, ich wünsche euch noch einen wunderschönen Abend. Dir auch, Roderich. Liebe Grüße an Steffi. Und ja, was soll ich sagen? Slava Ukraini sagen wir immer, wenn wir diesen Space beenden. Und das meinen wir von Herzen genau so. Und die Ukraine wird gewinnen. Auf die ein oder andere Weise. Und wenn nicht durch unsere Hilfe, dann dadurch, dass es ein findiges, tapferes Volk ist und sich schon was einfallen lässt, um diese Russen endlich aus ihrem Land zu vertreiben. Danke, Roderich. Macht's gut. Schönen Abend noch. Tschüss.
Vielen lieben Dank euch und dir auch. Danke, liebe Pummel, danke, liebe Katja und euch und allen einen schönen Abend und danke für euer Vertrauen. Tschüss.
So, das war er, unser Space mit Roderich Kiesewetter. Ich hoffe, trotz der akustischen Störung hat er euch gefallen und ihr seid jetzt etwas schlauer, als ihr vorher noch wart. Ich bin so dermaßen schlau, dass ich jetzt richtig stinkesauer bin eigentlich, weil es ist wirklich schon echt übel, dass es wirklich nur der politische Wille ist. Raik, was wolltest du noch sagen?
Ja, ich habe es jetzt noch unten drunter geschrieben als Kommentar, aber ich wollte ihn eigentlich fragen, ob sich seine Politikerkollegen bewusst sind. Er hat ja vor uns die 20er Jahre in unserem Land angesprochen, dass die sich bewusst sind, dass sie in der Ukraine mit ihrem zögerlichen Handeln oder Nichthandeln den ukrainischen Rechten, die jetzt noch sehr schwach sind, die Grundlage geben, eine eigene Deutschstoßlegende aufzubauen, wie es bei uns war, und dort damit den Beginn der 30er Jahre in unserem Land einzuläuten. Ich meine, die Jahreszahlen stimmen ja auch noch überein fast. Guckt euch an, wir haben es Jahr 2026, es geht aufs Jahr 2030 zu und dann ging das los bei uns. Nur mal so in den Raum gestellt. Ende.
Also ich finde es wirklich abartig. Das ist wirklich im Nachhinein jetzt was, wo ich dran zu knabbern habe und scheinbar ja auch manch anderer von euch. Und damit haben wir in all unseren Spaces nicht falsch gelegen und hatten recht mit dem, was wir gesagt haben. Also unfassbar. Ich bin wirklich bestürzt. Eine Politikerriege voller Feiglinge.
ja, muss man auch erstmal mit klarkommen. Mario.
Ja, du hast gerade eben gesagt, was mir auch durch den Kopf ging. Und das ist auch so der Punkt, der mich am meisten momentan an der Politik stört, der mich aber eben halt, ja, im normalen Geschäftstätigkeit, wenn man mit Geschäftsführern als Betriebsrat zu tun hat, auch immer stört, wenn einfach keine Entscheidungen getroffen werden, wenn man keinen Arsch in der Hose hat, wenn man einfach nicht straight ist in dem, was man sagt und wie man handelt. Und das sind Dinge, mit denen ich überhaupt nicht umgehen kann, die mich einfach absolut abstoßen, weil es eigentlich, ja, man kann sich auf die Person nicht verlassen, man kann sich auf die Menschen nicht verlassen. Und es macht dann halt auch überhaupt keinen Sinn, sich mit denen weiter zu befassen, weil jede Zeit, die man investiert, ist komplett für den Eimer. Ende.
Tja, ich weiß auch gar nicht. Also ich begreife immer nicht, warum diese Zusammenhänge nicht klar sind. Also wenn man ein bisschen Grips hat und ein bisschen über den Tellerrand hinausschaut, dann sieht man doch, dass das alles zusammenhängt. Und wenn die Ukrainer, wie gesagt, sagen würden, ey Leute, wisst ihr was, wir haben jetzt auch keine Lust mehr, dann marschiert der durch. Und so weit ist das nicht. Also ich, was soll ich dazu sagen? Ich bin fassungslos. Konstanze.
Ja, wie gesagt, das habe ich Roderich ja auch gefragt, aber irgendwie ist das nicht so ganz durchgekommen. Der Zusammenhang, wenn Russland als Unterstützer für die AfD wegbricht, weil denen Gelder fehlen zum Beispiel, dann kommen die ja mit ihren ganzen Werbekrempel ja auch nicht mehr durch. Ihre ganzen YouTube-Kanäle auf Social Media, das kostet ja letzten Endes alles Knete. Und wenn die fehlt, weil Russland in der Ukraine gestoppt wurde und die Wirtschaft am Boden liegt, wie man da den Zusammenhang nicht erkennen kann, das ist ja dasselbe auch mit den Rechten. Ja, an die Rechten in der Ukraine habe ich gar nicht gedacht. Noch sind die da ganz schwach. Das stimmt. Aber wenn die jetzt, wenn das so weitergeht, während die mit dem Argument kommt, hört mal zu, ihr habt gesehen, wie verlässlich der Westen ist, wie die uns belogen und betrogen haben, dann haben wir den nächsten faschistischen Staat demnächst noch neben uns. Die sind bekloppt da oben in der oberen Riege. Ich fasse es nicht. Ich fasse es wirklich nicht. So ein dämlicher Haufen. Unwilliger, feiger, dämlicher Haufen. Und korrupt wahrscheinlich auch bis dort hinaus. Bei uns nennen sie das bloß Lobbyismus. Oh, Leute. Ja, ich begreife es nicht. Ende.
Und die Nina.
Am Anfang, Konstanz, ich finde dich so genial. Ich finde euch beide, ich finde euch alle so genial. Könnte ich mich kaputt, könnte ich mich wegschmeißen, wenn ich euch zuhöre. Und vor allen Dingen, was du gerade sagtest, was er auch eben sagte mit diesem, dass jetzt in Russland ja quasi noch mehr Werk runtergeht. Ich meine, das musst du dir mal überlegen, dass die noch mehr, also das ist ja eigentlich fast schon gar nicht möglich, dass die noch mehr restriktiert werden, dass die noch mehr zurück in die Vergangenheit geschickt werden. Das kommt ja auch noch dazu, das müssen wir auch noch sehen. Also das wird ja noch schlimmer, das ist mir eigentlich fast ungreifbar. Einzige, was ich sagen wollte, genau, dass ich dir mit allem recht gebe, Katja, wie immer, das Einzige, was ich sagen würde, politischer Wille, ich bin immer der Meinung, dass das noch nicht einmal der politische Wille ist, sondern das ist so universal, die Menschen interessieren sich nicht, solange sie nicht selber betroffen sind. Und wobei ich halt sehe, man sieht ja an Leuten wie uns, wir sind ja auch nicht direkt betroffen und wir haben ja auch die Empathiefähigkeit und wir engagieren uns ja trotzdem. Aber trotzdem ist es weltweit, finde ich, immer ein absolutes Problem. Sobald, ne, solange die Stadt nicht tangiert, ist das, aber sobald es irgendwie, ne, anfängt, dich gerade monetär oder so selber zu betreffen, wirst du auf einmal aktiv ohne Ende. Und deswegen frage ich mich halt die ganze Zeit, wie kann man noch Leute aufwecken, weil, wie gesagt, wir wurden aufgeweckt durch die schlimmen Bilder, durch, was weiß ich, durch, ne, ganz, wie ganz normale Menschen. Aber wie könnte man schaffen, halt noch, anders die Leute aufzuwecken, ohne halt nur, oder hat einer eine Idee, wie man in die Kohle alles abschalten könnte? Ihr wisst, was ich meine. Ende. Ja, ich kann auch. Siehst du?
Nein, also was ich auch sehe, ist tatsächlich, Bildung. Also jetzt mal, ich will jetzt gerade nicht sagen, dass ich hier super schlau bin, aber
Also gerade Menschen wie ich, die am Existenzminimum rumgrasen und wirklich jeden Monat Probleme haben, wenn mir jetzt einer sagt, ich bezahle gerade quasi 50 Euro für die Ukraine, dann müsste ich ja eigentlich komplett ausflippen und sagen, ey, Moment mal, ich will da keine 50 Euro bezahlen, ich habe ja selber keine. Also erstmal muss ich ja bitte hier einen warmen Hintern haben. Ich habe auch keine Heizung, also ich friere auch. Und ich finde, es hat einfach auch mit Bildung zu tun, eben diese Zusammenhänge zu erfassen und nicht sich von irgendjemandem irgendwelchen Käse in den Kopf quatschen zu lassen, sondern selber auch zu hinterfragen. Ich habe es ja schon mal gesagt, wenn jetzt einer von der AfD hier vor der Tür steht und mir sagt, ab morgen hast du eine Heizung, ist meine erste Frage, wie willst denn du das machen? Also was ich halt merke ist, diese AfD-Wähler, die quatschen immer alles nach, was man denen so hinschmeißt, die gucken aber gar nicht nach, ob das auch wirklich so ist. Also wenn man denen jetzt sagen würde, Italien liegt direkt neben der Krim und die haben jetzt 100 Panzer, die alle Richtung Russland gerichtet sind, dann regen die sich darüber auf, weil Russland jetzt von den Italienern angegriffen wird, anstatt mal auf die Karte zu gucken und zu sehen, oh, Italien ist gar nicht da. Also das regt mich so auf, dieses gar nicht wissen wollen. Und ich weiß nicht, wenn mir irgendjemand was erzählt, dann denke ich mir, okay, klingt gut, aber ich gucke dann erstmal nach. Und Leute, es gibt Google, es gibt Lexikotheken, wenn sie noch zu Hause stehen habt. Es gibt Bücher, es gibt Fernsehen, es gibt Internet. Ich muss nicht mehr dumm sein und ich muss nicht alles fressen, was mir irgendwer hinschmeißt und schon gar keine Alice. So, und wenn ich mir das dann mal alles so durchlese, wie das alles stattgefunden hat, oder mal den Ukraine-Space höre, weil wir hatten Ukraine-Spaces mit Martin Sauerbrei, der uns die ganze Geschichte von Ruskimir von Anfang an erklärt hat, dann stehe ich eben nicht da und wiederhole irgendwelche komischen Phrasen von einer Alice oder einem Tino-Pinsel, sondern ich habe dann meinen eigenen Kopf angestrengt und das vermisse ich einfach. Es gibt viel zu viele Lemminge, die da einfach mitlaufen und weil das klingt doch toll, was die da alle sagen und dann sage ich das jetzt auch. Aber das hat überhaupt gar keinen Nährwert, also da ist gar nichts hinter. Und ich glaube einfach, ich will da nicht sagen alle, aber es gibt mittlerweile genügend von der jüngeren Generation, die sagen, ja wieso soll ich in die Schule gehen, ich habe doch Google, alles was ich wissen muss, kann ich da lesen. Und ich glaube einfach, weil viele Lehrer auch überfordert sind, wird dieses Wissen gar nicht mehr vermittelt. Und wenn man überlegt, wie viele, markant ist zum Beispiel einer, der ja Interviews führt auf der Straße und wenn man da die AfDler fragt, wer ist denn unser Verteidigungsminister, wissen die das in den meisten Fällen nicht. Und wenn ich mir vorstelle, dass diese Menschen, die null Ahnung haben von Politik und auch nichts hinterfragen, aber durch die Wahl mit ihrem Kreuzchen in der Lage sind, unsere Demokratie mal ebenso von dem Tisch zu fegen, dann wird mir Angst und Bange, ganz ehrlich. Das ist ein Punkt, da wird mir schwindelig. Und das ist das, was mich so fertig macht. Also die sind politisch so ungebildet und schaffen es aber, uns alle mit in den Abgrund zu reißen. Und das finde ich wirklich schlimm. Also ich bin immer noch dafür, dass man gewisse Grundfragen vor der Wahl beantworten muss, um sich überhaupt für die Wahl zu zertifizieren. Also.
Aber Katja, darf ich eine Sekunde?
Ja, den Hundeführerschein gibt's auch und da müssen die Leute auch einen Sachkundenachweis ablegen. Und warum nicht dann auch bei Politik? Also ich finde das schlimm, wenn man die fragt, wer ist der Bundeskanzler und die sagen noch Angela Merkel. Was ist denn das?
Darf ich gerade eine Sekunde?
Wenn wirklich nur eine Sekunde, dann darf
ich. Eine Sekunde. Ich bin nicht perfekt in politischer Bildung, aber trotzdem habe ich ein Herz und ich kann trotzdem auch helfen. Und es liegt nicht nur an der Bildung, aber Bildung ist ein großes Thema. Ende.
Aber trotzdem.
So kann ich auch nicht arbeiten. Sorry. Aber danke. Danke.
Trotzdem glaube ich halt einfach, dass du auch ein Mensch bist, der das Ganze hinterfragt. Also wenn ich jetzt plötzlich dir als AfD verspreche, dass wenn ich gewählt werde, rette ich Deutschland und dann gibt's keine Arbeitslosen mehr und das Klima wird auch wieder normal funktionieren, dann bist du wahrscheinlich auch einer von den Menschen, der sagt, Entschuldigung, aber wie denn? Also das ist das, diese Stumpfsinnigkeit regt mich so auf. So, JB, bitteschön.
Ja, nochmal gut. Ja, was mich auch irgendwie seit geraumer Zeit umtreibt, ist eigentlich die Zeitenwende, die immer so groß auch vor uns hergetragen haben. Ne? Jetzt hieß es, ja, wir werden die größte konventionelle Armee aufstellen. Ich frage mich, ja, wo es bleibt. Also mir geht es wirklich die schnell genug sozusagen, ja. Und gestern habe ich dann noch irgendwas bei Bayern Alpha, so ein Forum vom Bayerischen Rundfunk. Da war auch ein General, der für den Weltraum zuständig ist sozusagen. Und der sagt dann, ja, wir wollen jetzt auch die größte Macht im Weltraum werden. Dann dachte ich nur bei mir, also ihr kriegt nicht mal das eine hin. Also wir haben wieder 1000 Baustellen aufgemacht, aber es passiert nichts. Und das finde ich so wirklich schlimm. Danke.
Ja, das ist das, was ich eigentlich auch, also ich bin immer noch fassungslos, wirklich. So, der Kai nochmal.
Bei den AfD-Wählern hast du das Problem, das ist einfach weitestgehend Ignoranz. Die wissen es einfach besser, aber die ignorieren es einfach. Weil es geht um die eigenen Bedürfnisse, um das eigene, und genauso leben die das aus. Deswegen war ja auch meine Frage. Ich habe so manchmal die Idee oder den Gedanken, dass man in der Politik versucht, irgendwo der AfD-Wähler abzugrasen, indem man, sag ich mal, die Forderungen in abgemilderter Form irgendwo mitnimmt.
Und die Konstanze.
Verflixt. Das gibt's doch gar nicht, es ist der Fahnen weg. Verdammt. Wo ist er hin?
Denk nochmal kurz drüber nach und wir nehmen erstmal den Reik.
Ja, gute Idee.
Nina, du hast ja angesprochen, wie du Leute, die es nicht über Empathie schaffen, sondern übers Monetäre zu überzeugen, die Ukraine zu unterstützen. Versuch eine Kosten-Nutzen-Rechnung aufzustellen, was unser Zeug kosten würde, wenn wir wirklich im Kampf sind. Nur mal so, ein Panzergeschoss kostet 150.000 Euro aufwärts, Artillerie bei 200.000 aufwärts. Und dann versuch da mal eine Kosten-Nutzen-Rechnung für einen Tag aufzustellen und leg die denen vor. Was denkst du, wie schnell du die damit überzeugt hast? Ich hab's bei 2 geschafft. Ich war bei knapp 5 Milliarden am Tag, wenn unser gesamtes Militär im Kampf ist. Die haben sehr schnell davon... Ja, das war eine übertriebene Rechnung, Event. Ich habe ein bisschen übertrieben. So viel Munition haben wir gar nicht, dass wir darauf kommen. Und damit habe ich die überzeugen können, doch zu sagen, ja, aktuell ist es mit 83 Cent am Tag doch ein bisschen billig.
Danke, das habe ich nämlich auch gerade gedacht, als ich diese Zahl gehört habe. Also das ist, wenn man das... Klar, wenn man das runterbricht, dann kann man nur noch den Kopf schütteln. Und ich finde auch, also es muss endlich aufhören, dass wir uns angewöhnen, jetzt wirklich diesen ganzen Diktatoren und Narzissten in den Hintern zu kriechen. Also das geht einfach nicht. Mir fehlen selten die Worte. Jetzt hast du dem Event auch noch 2 graue Haare mehr beschert. Also das geht doch wieder in die Beschwerdekasse jetzt. Mein Gott. Ja, Konstanze, jetzt hast du den Faden wieder.
Ja, und zwar... Erstmal, Reik, diese Kosten-Nutzen-Rechnung, könntest du die mal auflisten und posten? Und auch in der Gruppe? Weil das wäre mal eine Sache.
Wir müssen erstmal wissen, wie viel Munition wir auf Lager haben. Das weiß ja keiner. Und wie viel davon noch funktioniert.
Ja, ich fand aber den der Ton war einfach schön. Kannst du das auch mal aufschreiben und in der Gruppe posten?
Ach, das war doch gar nicht so gemeint. Das ist, ja, das ist eine geniale Idee. Nein, der physische, psychische Knackpunkt da ist genial, der Ansatz. Der ist richtig gut, Reik. Danke für diesen, bloß ich kann diese Kosten-Nutzen-Rechnung nicht aufstellen, weil mir dazu dein militärisches Wissen fehlt.
Naja, aber ich denke, Reik, man muss ja nicht auf den Punkt genau rechnen, aber man kann den Ansatz dann dementsprechend darstellen. Also ja, das fände ich auch sehr interessant, wenn du das mal in diese Richtung tatsächlich machen würdest, weil damit kann man natürlich manchen auch dann eventuell das Maul stopfen. Der Mario ist groß und der darf jetzt.
Mein Faden war doch noch nicht, das war jetzt dazwischen geschmissen.
Ach du liebe Zeit. Schnell Event, ein ja, paar Taschentücher nach Konstanze. Hallo. Also, jetzt wieder alle der Reihe nach, weil ihr seht gerade, das Durcheinander macht gar keinen Sinn. Also Taschentücher nach Konstanze und jetzt hauen raus deinen roten Faden.
Ja, sonst ist er nämlich wieder weg mit der Empathie. Ich habe neulich hier auf Twitter oder auf X einen Post gelesen, wenn die Empathie nachlässt in den Gesellschaften, dann sind wir am Anfang der Barbarei. Und ich glaube, Empathieverlust ist ein ganz großes Problem, gerade auch bei den AfD-Wählern. Ne? Und deswegen ist der Ansatz mit der Kosten-Nutzen-Rechnung so genial. Und wie gesagt, ist nicht mal nur mangelnde Bildung. Das ist mangelnde oder komplett fehlende Empathie. Das ist unser Problem in der Gesellschaft. Ende das.
Ja, und so kommt es her. Da, also ich vermute jetzt so einfach mal, es kommt letztendlich auch daher, falls ihr merkt, alle die so empathisch sind, das sind wir hier in der gewissen Altersspanne, und wo die Empathie wirklich nachlässt, ist auch die junge Generation, weil nämlich da tatsächlich beide Eltern arbeiten müssen, eigentlich die Schule plötzlich die Erziehung übernimmt oder aber auch das Umfeld, und wo sollen sie es herholen? Also das ist immer so eine, man muss das immer so aus zwei Seiten betrachten, und das ist alles, was, also Empathie wird einem ja irgendwie aus dem Elternhaus mitgegeben, in den besten Fällen. Und das ist halt alles etwas schwierig. Ich habe ja zum Beispiel auch nie verstanden, warum sich alle Leute an meiner Wishlist so aufgeilen, weil ich immer gedacht habe, aber was interessiert dich das denn? Also es tangiert doch dein Leben gar nicht. Wenn irgendjemand sich entschließt, mir eine Dose Katzenfutter zu schicken, dann verschwindet ja nicht bei dir der Sonntagsbraten aus dem Topf. Also warum ist das für dich so ein heftiges Thema? Warum kannst du da wirklich Posts drüber schreiben? Da hätte ich gar nicht die Lust zu. Und ich habe ja gesagt, ich bin dadurch und habe mir einige Wishlists angeguckt. Und ja, da gibt es sogar Wishlists, da stehen Außenmotoren drauf. Und wenn ich da Millionär bin und sage, Mensch, ich kaufe dem jetzt den Außenmotor, ist doch toll. Wer will mich daran hindern? Es ist doch mein verdientes Geld. Und wenn ich jetzt dem Raik einen Außenmotor schenke, den er ja gar nicht braucht, warum sollte die Konstanze dann nicht mehr schlafen können? Also das ist ja irgendwie völlig bescheuert. Und ich finde, da fängt das mit Empathie auch schon an. Also sich einfach mal für den anderen freuen, wenn er irgendwas bekommt. Und in der Ukraine regt mich immer so auf, wenn ich jetzt diese Bilder überall sehe, ja, die haben doch Strom, hier, Kiew leuchtet doch bei Nacht. Das ist Bullshit. Und das wissen die eigentlich auch, da hat Kai durchaus recht. Die wissen ja, dass das eigentlich Quatsch ist. Aber sie posten es trotzdem. Und warum? Weil es genug Deppen gibt, die das so glauben. Und solange das funktioniert für die, warum sollten sie damit aufhören? Also ernsthaft, ich freue mich, wenn andere Leute sich einen Urlaub leisten können. Ich finde das toll. Ich würde es auch gerne haben, aber dann freue ich mich halt an den Urlaubsbildern, die sie mir schicken. Also ich weiß immer nicht, ich verstehe da den Sinn nicht. Also sich damit so zu beschäftigen, dass man sich da eigentlich den eigenen Kopf mit zermartert. Warum hat der Event jetzt ein neues Auto und ich habe keins? Also dafür ist mir meine Lebenszeit viel zu kostbar. Mare Feller.
Ja, ich frage mich auch wirklich, ob wir die Lehren aus dem Zweiten Weltkrieg völlig vergessen haben. Also diese große Katastrophe, und warum haben wir Europa diesen Zusammenschluss, weil wir das verhindern wollten? Was ist mit Menschenrechten, Menschenwürde, auch Moral? Oft wird einem Moral schon vorgeworfen als Schimpfwort. Also das ist was ich zunehmend beobachte und was mich sehr irritiert. Also ich weiß nicht, was da los ist. Also ist der Zweite Weltkrieg schon so lang zurück, dass sich das hier keiner mehr vorstellen kann. Dabei sehen Sie doch die Bilder jeden Tag, was passiert.
Also das ist das, was ich auch gesagt habe. Also man hat jetzt mittlerweile wirklich dafür gesorgt, dass diese Wörter nie wieder, die wir ja wirklich mal hochgehalten haben, eigentlich keinerlei Bedeutung mehr haben, weil das irgendwie alles gar keine Rolle mehr spielt. Und das ist eigentlich, also wenn ich dann, ich habe die Tage irgendwo so ein AfD-Lemming gehört, der gesagt hat, lasst uns erstmal an der Macht sein, dann werden wir diese ganzen Clans und diese Schwarzfüße in Container sperren und mit Schiffen in ihre Heimat zurückbuxieren, und dann werden wir durch die Straßen ziehen und dem Stadtbild an Gang helfen. Und wenn ich dann solche Parolen höre, dann kann ich nicht mehr sagen, ach ja, komm, ey, das sind ein paar Idioten. Nee. Also wir müssen das mittlerweile wirklich ernst nehmen. Und ich möchte mir in meinen kühnsten Träumen überhaupt nicht ausmalen, was wirklich in unseren Straßen los sein wird, wenn die wirklich irgendwann an die Macht kommen. Ich glaube, ich habe immer gesagt, so ein bisschen Angst habe ich ja schon so vom Sterben irgendwann und weiß ich nicht. Aber wenn das so weitergeht, dann ist man wahrscheinlich irgendwann froh, wenn man tatsächlich hier eine Tür zuschlagen kann. Weil wirklich, also wenn ich jetzt schon manchmal mitkriege, was da auf TikTok los ist, was die alles für Pläne haben und wie die da sich schon feiern und es dauert nicht mehr lange, mein Mann wird ja dann ständig als dumm und grün und arbeitslos und ich kiffer, ich weiß nicht, was sie alles für Argumente haben und dann werden wir mit Menschen wie dir aufräumen, also mir läuft es dabei eiskalt den Rücken runter und ich finde nicht, dass man das einfach so vom Tisch wischen sollte. Mario.
Ja, um kurz auf Mare zu antworten. Zu meiner Schulzeit war es normal, dass man mit 13 Jahren ins KZ Buchenwald gegangen ist und sich das Ganze vor Ort angeguckt hat. Wobei ich sagen muss, wenn ich mir das jetzt heute betrachte, war das natürlich auch nur die halbe Wahrheit. Weil die ganze Wahrheit ist, das KZ Buchenwald wurde von Amerikanern befreit, dann an die Russen übergeben und die Russen haben aus diesem KZ das Speziallager 2 gemacht. In diesem Speziallager 2 sind dann Leute abgewandert, die eben halt nicht systemkonform waren. Und die sind dann dort eben halt, sag ich mal, entweder verrottet oder nach Russland in irgendein Gulag abgewandert. Und Kontext verrottet, wenn man dorthin geht, sieht man unterhalb der Ausstellung einen Wald, in dem Edelstahlstelen stehen. Jede dieser Stele ist ein gefundener Mensch, der dort verscharrt wurde. Die Parallelen zu dem, was man in der Ukraine, in Irpin etc. pp. Aufgefunden hat, sind nicht zufällig. Und die AfD in Thüringen, die schießt momentan massiv dagegen, gegen die Unterstützung von dieser Gedenkstätte für die weitere Forschung. Und eigentlich, um dieses Gedankliche, die Erinnerung zu wahren, müssten solche Begehungen verpflichtend sein. Weil nur so kann man Geschichte auch erleben und begreifen. Ende.
Das ist ja, also ich meine, es ist sowieso eine Zeit, wo sich die Angst tatsächlich langsam breit machen sollte. Es tauchen plötzlich wieder Begriffe auf wie mobile Krematorien oder in Amerika, wo diese eine Frau erzählt hat, in diesen Lagern, wo man die Leute hinbringt, die Eis von den Straßen gezerrt hat, da werden die nicht mehr als Menschen bezeichnet, sondern als Buddies, also als Körper. Eisbeamte sagen, nicht in diese Zelle, da sind schon zu viele Körper drin. Also wir machen uns doch langsam genau wieder auf diesen Weg. Und wir haben alle gepredigt, nie wieder, und gucken jetzt aber dabei zu, wie zwei Länder sich genau in diese Richtung wieder entwickeln und dabei versuchen, den Rest der Welt mitzureißen. Also in Russland gibt es Gulags, da kommen Leute rein für Vergehen, die keine sind. Wo leben wir denn, dass es Länder gibt, wo Menschen wegen einem Blatt Papier, was sie hochhalten, in einen Gulag gesperrt werden und so, wie Roderich gerade sagte, 14 Jahre. Oder in Amerika, dass die Leute einfach von der Straße gezerrt werden, weil irgendeinem Eisbeamten ihr Gesicht nicht gefällt oder die Haare zu dunkel sind. Leute, werdet langsam mal wach. Also dieses Nie wieder hat man mittlerweile so seiner Bedeutung beraubt, dass das ist doch entsetzlich, was da gerade passiert. Und gerade hier in Deutschland müsste so ein Aufschrei durch die Bevölkerung gehen, und nichts. Und stattdessen hat man diese AfD-Hegel, die dann noch sagen, ja, ist doch richtig so. Genau so muss das. Und das muss einem so eine wahnsinnige Angst machen. Nina.
Oh ja, danke. Anfang, also Punkt 1, Constanze for President. Bin ich immer noch der Meinung, Constanze ist einfach nur genial. Punkt 2, die Kostenrechnung, absolut genial. Bitte. Die brauchen wir alle, weil und die muss nicht genau sein. Das ist genau wie Katja sagte. Hauptsache die der Punkt zählt. Und sobald du mal die Logik rübergebracht hast und einfach mal die Leute schon mal so ein bisschen dafür sensibilisierst,
hast du schon halb gewonnen. Nummer drei, mein Hauptpunkt. Ich bin schon wieder Kritik am Einstecken, von wegen, dass ich mit der AfD rede und so weiter. Spaß, Entschuldigung, und da ich muss jetzt aufpassen, wie ich wieder nicht falsch sage. Spaß macht mir das auch nicht. Oder beziehungsweise doch, es macht mir Spaß, weil ich einfach wirklich Interesse dahinter, die Beweggründe dahinter verstehen will, wer, wie, was, warum. Aber ansonsten ist das für mich auch nicht toll. Also das heißt, und ich weiß, dass das schon viele vorher probiert haben, bla bla bla. Aber kritisiert mich für alles, aber nicht dafür und unterstellt mir keine falschen Sachen. Nummer 4, Katja Unterstützung, völlig okay, alle anderen sollen die Fresse halten. Nummer 5 mit dem Zweiten Weltkrieg. Wie gesagt, ich bin auch halt jemand, ne, wie Mario, wie du eben sagst, dass ich musste eben schon wieder schlucken, mit wie du Irpin gesagt hast, musste ich schon fast wieder. Ich bin auch so aufgewachsen, ich weiß nicht, nur wie, die Frage ist, ne, wie kriegen wir das transportiert? Weil das hat ja mit uns, also ich bin der Meinung, auch wie Mara sagte, das hat mich auf jeden Fall geprägt, so aufzuwachsen, das so intensiv zu studieren. So, und die Frage ist halt, ne, wie gesagt, deswegen ist das halt für uns Leute so extrem schmerzhaft, das so zu sehen. Und wie gesagt, mit Eis und so, was du gesagt hast, ich ohne Wattstall, da könnte ich sterben. Also ohne Witz. Also, ja. Und Ende.
Und ich möchte jetzt mal diesen Leuten sagen, die Nina dafür angreifen, dass sie sich wirklich die Mühe macht, mit diesen AfD-Lemmingen zu sprechen und zu versuchen zu verstehen, wie die eigentlich ticken. Also mein Hut ab dafür, ganz ehrlich. Und ich zolle dir da großen Respekt für, weil ich weiß, wie schwierig das ist und wie schwierig das auch auszuhalten ist. Aber es ist verdammt nochmal notwendig, weil nur wenn ich begreife, wie die eigentlich ticken, habe ich vielleicht die Möglichkeit, denen ihre Argumente auszuhebeln, eventuell noch den einen oder anderen zu retten oder aber zumindest zu verstehen, in welche Richtung die gerade marschieren und was ich dagegen unternehmen kann. Also dementsprechend lass die Nina in Ruhe. Das ist schon genau richtig, dass es Menschen gibt, die mit solchen Leuten sich tatsächlich auseinandersetzen. Also ich müsste da wirklich einen sehr guten Tag für haben. Ich habe wirklich genug Probleme um die Ohren. Ich hätte die Kraft wahrscheinlich nicht. Aber wie gesagt, diese zwei Russen damals in dem Space, die haben mir auch Spaß gemacht. Und ich weiß genau, was du sagen willst, Nina. Mario.
Tatsächlich kann ich an der Stelle nur beipflichten. Ich kann es jetzt nur tatsächlich aus dem geschäftlichen Umfeld bestätigen. Ich hatte bei einem Kollegen eine Vermutung. Es gab dann, sag ich mal, einen gewissen Termin und irgendwann ist mir der Kragen geplatzt und ich habe dann mal klare Worte gerichtet und dann war auch Ruhe im Karton, weil einfach die Argumentation komplett daneben war. Und im Nachgang von dem, was ich gesagt habe, hat mich ein Kollege, mit dem ich jetzt schon seit 10 Jahren zusammenarbeite, dann privat auf Teams angeschrieben und hat dann gesagt, du weißt aber schon, dass der dauernd auf Facebook AfD-Posts teilt. Dann habe ich gesagt, ich hatte eine Vermutung, aber ja, jetzt ist es halt bestätigt. Man muss sich stellen. Man muss sie einfach stellen und das auf unterster Ebene. Anders funktioniert es nicht.
Darf ich genau. Da ganz kurz, weil ganz wichtig.
Nina, wenn du mal sagst, darf ich mal ganz kurz. Mausi, du darfst, aber sag nicht ganz kurz.
Okay, danke. Nein, und Marin, absolut guter Punkt. Und aber finde ich halt ganz wichtig, eben weil ich muss jetzt sogar so weit gehen. Also das merke ich jetzt einfach, und das ist einfach, das hört sich vielleicht ein bisschen blöd, aber ich muss versuchen, ich darf gar nicht so denken, so von wegen die Argumente aushebeln und so weiter oder sie bloßzustellen. Ich muss tatsächlich noch einen Schritt weitergehen und ich weiß noch nicht, wie ich das mache. Keine Ahnung. Belastet man mir. Ich bin wahrscheinlich einfach nächste Woche abgemeldet. Nee, aber ich muss einen Schritt weitergehen und muss tatsächlich, also mal von den Bösakteuren mal abgesehen, aber ich will tatsächlich versuchen, das nicht aus der, ich will sie fertig machen, Seite zu sehen, sondern wirklich zu verstehen und wirklich, wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie ich das, wisst ihr, was ich meine? Weil ich komme ja genau daher, ich denke einfach, was ich sagen will, wenn du, solange, die merken halt auch, solange du noch irgendwie Hintergedanken hast und die, die eigentlich politisch besiegen willst oder so, ist es nicht
So, ich werde ja meine Identität nie verlieren. Ich werde ja nie rechts werden, um Gottes Willen. Also wenn ich rechts werde, dann bitte erschießt mich einer sofort. Aber was ich sagen will, wir müssen noch ein bisschen mehr, glaube ich, von dem, ihr seid scheiße, weg, sondern und einfach noch ein bisschen mehr an, ja, ich habe zwar meine Meinung, aber ich luchse einfach runter, weil so, wenn du denen halt das Gefühl gibst, ne, dass sobald du halt sie in irgendeiner Form kritisierst, hast du schon wieder verloren, also hast du wieder einen kleinen Teil Anluft verloren. Und letzten Endes interessiert mich halt nur der Endpunkt und der Endpunkt, die Endlösung. Haha. sorry, das war jetzt auch länger wie eine Sekunde.
Einmal kurz dazwischen, weil der Reik muss jetzt gleich arbeiten. Ihr habt ihn jetzt also beschäftigt. Er hat mich jetzt gerade angeschrieben und hat gesagt, Menno, jetzt sitze ich hier und mache eine Kostenaufstellung. Ich muss gleich arbeiten. Also Reik, du musst das nicht heute Abend machen. Nimm dir einfach Zeit dafür. Wir können noch ein paar Tage warten. Ja, also Dankeschön, Reik, dafür. Aber ich glaube halt wirklich, dass das ein genialer Ansatz ist und dementsprechend danke für deine Zeit.
Cool, dann erzähle ich euch.
Lass dir die Zeit nicht so lang werden auf der Arbeit und hoffentlich ärgern sie dich nicht heute genauso wie gestern. Nina, also nochmal, ich weiß, was du sagen willst und ich kann da nur meinen Hut vorziehen, weil die dich da beschimpfen, weil du mit denen redest, die haben, glaube ich, deinen Plan nicht ganz verstanden. Also dementsprechend ist egal. Die sollen Vanillekäpferl essen und Kaffee trinken. Die verstehen es dann wahrscheinlich auch nie. Also
Aber ich war auch da. Ich war ja genau.
Wo, beim Vanillekäpferl essen?
Nee, das wäre schön gewesen. Aber nee, da hatte ich auch gesagt, wie kann man mit sowas überhaupt noch reden? Das ist für mich, ich schaffe das einfach
nicht mehr. Auch so. Ja. Also ich glaube nicht, dass du die jetzt feierst, sondern du willst sie einfach nur verstehen. Und ich finde das irgendwie, ist das ja der richtige Ansatz. Weil wenn wir sie nicht verstehen oder um was es denen eigentlich geht, dann kommen wir halt auch nicht weiter. Und das ist immer so, wenn ich sage, ja okay, ich blende das einfach aus, mich interessiert auch nicht, was die denken, ich will es einfach nicht wissen, dann kommen wir halt auch nirgendwo hin. So, und jetzt sehe ich aber gerade, der Neo will auch unbedingt was sagen. Jetzt nehmen wir den doch auch mal dran. Der redet auch immer sehr lange, also dementsprechend tut er uns jetzt nicht so viel. Neo, bitteschön, du bist dran. Wo ist er denn jetzt hin?
Ich sehe ihn noch. Wahrscheinlich Delay.
Ich sehe ihn auch. Dann nehmen wir erst den Dirk.
Ja, ist wahrscheinlich in der Raumzeitverschiebung im Wurmloch gelandet. Kommt gleich wieder hoch. Ja, zu diesem Thema. Ich bin jetzt eine ganze Weile raus gewesen, bin jetzt seit ein paar Minuten wieder drin. Wie kommt das eigentlich, dass das wieder so hochkommt? Und wieso gilt nie wieder nichts mehr und so weiter? Ich glaube, ein grundsätzliches Thema ist, dass sich Leute mit sowas halt ungern beschäftigen. Und so, also meine Generation, ich bin ja schon ein bisschen älter, bei uns saß halt der Krieg immer noch mit am Küchentisch. Ne? So einer meiner Onkel ist halt im Krieg geblieben und der war halt immer da. Und das war halt auch ständig irgendwie Gesprächsthema. Und das ist natürlich heute nicht mehr. Man kann von einer aktuellen Generation nicht erwarten, dass die das halt so verstehen, wie wir das verstehen, wo das noch täglich ein Thema war. Also muss man sich eigentlich ganz viel drum kümmern und von daher fand ich dieses Thema mit dem KZ-Besuch super, das halt irgendwie erfühlbar und erfahrbar machen. Ich glaube, wie ich schon öfter gesagt habe, ist ein wesentliches Thema, dass man in Deutschland, glaube ich, so ein bisschen die Bodenhaftung verloren hat, worum es im Leben geht und wie gut es uns eigentlich geht. Ich glaube, diese lange Zeit von einer Pseudo-Stabilität und eigentlich sind wir bis auf einige, vielleicht geht's allen so ganz gut, es ist alles ganz stabil und man beschäftigt sich unheimlich damit, wie das der nächste Urlaub ist und wie das Auto ist und so weiter, regt sich fürchterlich auf, dass wenn irgendwelche Dinge einem vielleicht mal weggenommen werden oder so, aber so um diese existenziellen Sachen, die sind halt nicht mehr so da. Das ist einfach ein Thema, warum soll ich mich damit jetzt beschäftigen? Ich habe es halt in meinem Bekanntenkreis, alles irgendwie gut situierte Leute, dann kam auch mal das Ukraine-Thema hoch, ich habe so ein bisschen rumdiskutiert, bin mit einem unserer Freunde heftig aneinander geraten, was mir dann noch alle ein bisschen übel genommen haben. Aber es ist eben einfach auch verpönt, über sowas zu reden. Ich kann mich so erinnern, wie ich halt so Jugendlicher war. Da ging es halt viel darum, so was für eine Vision von der Zukunft haben wir denn eigentlich? Also ich bin in relativ einfachen Verhältnissen groß geworden. Geld war immer knapp und viele Kinder und was weiß ich. So, da hat man sich nur damit beschäftigt, wie kommst du da raus? Wie ist die Welt in der Zukunft? Und wie soll alles irgendwie besser, freier und nicht so vermieft werden? Die ganzen alten Nazis weg und so weiter. War früher auch sehr links. So. Und heute habe ich das Gefühl, wir sind ja nur noch im Wohlstand unterwegs. Wir gucken uns halt an, so wie soll es denn schön sein? Und ganz viele sind mit der Angst beschäftigt, ja, es war ja alles so stabil und irgendwie haben sie so das untergründige Gefühl, wir verlieren das. So, und diese existenziellen Themen sind einfach nicht mehr so wichtig. Das ist, glaube ich, einfach ein unheimliches Problem, dass das Bewusstsein dafür eigentlich kann. Dass sowas wichtig ist, sich damit zu beschäftigen. So wie wir es vorhin mit Kiese auch hatten. So, das ist einfach, man will sich eigentlich damit gar nicht beschäftigen. Und das ist, glaube ich, ein riesengroßes Problem. Und zum Thema Empathie, was ihr vorhin hattet, ich glaube, das kann man so pauschal nicht beantworten. Also ich glaube, meine Söhne sind ziemlich empathisch, was sowas angeht, weil wir sie dazu erzogen haben, weil wir auch sehr viel Wert drauf gelegt haben. Aber das muss man auch feststellen, ist eben sehr unterschiedlich ausgeprägt. Das ist, glaube ich, immer auch relativ individuell, was die Eltern halt so mitgeben. Aber ich glaube, generell fehlt uns die Diskussion, aus meiner Sicht, wie wollen wir als Gesellschaft denn in Zukunft leben? Was wollen wir denn so? Ist es okay, wenn man Menschen niedermacht? Und ich kann immer nur sagen, meine Beschäftigung mit dem Dritten Reich, die ich sehr intensiv in der Jugend betrieben habe, nicht eins Wesentliches daraus gelernt habe. Es fängt mit ganz einfachen Dingen an, die sehr harmlos sind. Und eins der wesentlichen Dinge ist, Leute in Schubladen stecken. Die Ausländer, die Türken, die Schwarzfüße, die. Ne, früher waren es halt die Juden, heute sind es halt die Flüchtlinge und dieses die. Menschen sind immer individuell. Ja, ein paar Eigenschaften treten in Gruppen vielleicht gehäuft auf. Aber genauso wie man sich nach dem Toilettengang die Hände putzt, das ist so mein Spruch dazu, aber gehört auch eine geistige Hygiene dazu. Man steckt Leute nicht in Schubladen, weil das der Anfang davon ist, Leute in eine Gruppe zu stellen, ihnen Label zu versehen, sie abzuwerten. Und mit denen kann man es dann ja machen. Ist ja nicht so schlimm, weil die sind ja eh schlecht. Dass da nicht mehr darauf geachtet wird, dass das auch gar nicht so bewusst ist, dass es die kleinen Dinge sind, mit denen es losgeht. Da muss, glaube ich, was dran getan werden.
Also ich kann aus der eigenen Erfahrung sagen, dass wenn Menschen wenig Geld haben, haben sie meistens auch damit zu kämpfen, dass sie gleichzeitig auch für dumm verkauft werden. Also man glaubt dann wirklich, dass diese Menschen auch gleich dumm sind. Und ich habe höhere Handelsschule besucht und hatte dann mal irgendwann mit so einer Tante im Jobcenter, von dem ich nicht lebe. Ich kläre das hier nochmal. Viele glauben immer, wir haben hier irgendwie was mit dem Jobcenter zu tun. Haben wir nicht. Aber es gab mal eine Zeit und die hat mich dann da versucht abzulatten. Und irgendwann habe ich dann gesagt, also ich weiß nicht, warum sie annehmen, dass ich dumm bin, nur weil ich hier sitze. Keine Ahnung, was sie dazu bewegt. Also das nur mal eben vorweg. Und Mario sagte gerade, also man sollte mit Schulklassen diese Konzentrationslager besuchen. Ich kann sagen, ich habe nie ein Konzentrationslager gesehen. Schade eigentlich, weil ich hätte mir das auch gerne mal angeguckt. Aber ich war damals mit meiner Klasse in Berlin, Klassenfahrt. Und ja, unser total beliebter Lehrer, den wir alle immer total für cool gehalten haben, der hat uns dann gesagt, also heute Nachmittag gehen wir in eine ins Theater Wühlmäuse und da gibt es einen Geschichtsbericht über den Zweiten Weltkrieg. Ihr könnt euch ungefähr vorstellen, was wir für einen Bock hatten, weil Berlin und Klassenfahrt, da hat man andere Pläne. Und wir sind dann alle hinter mir getrottet, so, ja gut, wenn wir das jetzt auch noch machen müssen, dann, wir gehen ja heute Abend raus. Also gut, alle hinterher, alle eine lange Fresse gezogen. Dann sind wir in dieses Theater rein und haben schon gedacht, oh weia. Dann fing das vorne auf der Leinwand an mit Schwarz-Weiß, Bilder vom Zweiten Weltkrieg. Und dann ging etwas los, von dem ich gesagt habe, wow, da müssten Schulklassen hin, weil in diesem Theater war dann mit Dolby Surround damals, kamen dann die Geräusche vom Krieg, die einschlagenden Bomben, diese Sitze waren scheinbar auf irgendwie so Federn oder was weiß ich, alles wackelte und vibrierte, wenn dann diese Bomben kamen. Dann flog plötzlich ein Flugzeug oben durch die Decke. Also ich weiß nicht, wie die das gemacht haben. Auf jeden Fall war das sensationell. Und als wir da rauskamen, da war erstmal das totale Schweigen. Wir waren so überwältigt von dieser Vorstellung, also wirklich mit allem dabei, was irgendwie dabei gehört, mit Schreien von Menschen, mit wo man gehört hat, wie die Mauern also ineinander stürzen. Diese ganze Akustik und diese ganze Optik, die da in diesem Laden stattgefunden hat, mit Blitzgewitter und ich weiß nicht was noch. Wir sind also da raus und wir waren alle so baff. Und wir haben das hinterher dann alle als völlig genial bezeichnet, weil es einen eben direkt berührt hat. Also das war eben nicht so ein trockener Geschichtsvortrag, was wir uns vorgestellt hatten, sondern es war genau das, was Jugendliche, glaube ich, brauchen, um sich vorzustellen, wie fühlt sich jetzt eigentlich ein Mensch, der sich wirklich in diesem Moment halt in der Ukraine befindet und das war sowas von krass. Ich bin ja jetzt noch ganz hin und weg. Also da habe ich gedacht, das müssten viel mehr Schulklassen erleben, was man da gerade so mitbekommen hat. Es hat uns völlig geflasht. Wir sind an dem Abend auch gar nicht rausgegangen, sondern wir haben alle noch in der Jugendherberge gehockt und haben uns darüber unterhalten, weil uns das so gekascht hat, was das für eine Nummer war. Also sensationell. Und ich glaube, das ist ja jetzt schon ein paar Jahre her. Schade, dass es sowas heute nicht in mehreren Städten gibt, wo man da wirklich mal jemanden reinschicken kann und kann sagen, ah ja, in Kiew ist lustig, na dann geh dir mal die Vorstellung angucken und danach unterhalten wir uns dann nochmal. Also da hat Dirk schon recht, dieser Bezug ist einfach nicht mehr da und für viele ist das Fiktion, wenn man davon redet und die können sich überhaupt nicht vorstellen, was das alles bedeutet. Und jetzt geht's ja nicht den meisten Menschen wie mir. Also die meisten haben eine warme Wohnung, die haben was zu essen im Kühlschrank, die fahren in Urlaub und die fühlen sich dann natürlich von solchen negativen Themen völlig belästigt. Also die sagen dann einfach, ja, aber entschuldige mal bitte, warum soll ich mir jetzt einen Kopf um die Ukrainer machen? Ich muss jetzt erstmal Wäsche waschen, weil wir jetzt noch nach Barcelona fliegen und keine Ahnung. Also das ist so dieses einfach Wegdrücken. Aber damit kommen wir nicht weiter, da kommen wir nirgendwo an. Ja, dann der Mario nochmal und dann ist der Neo dran.
Lass mal Neo kurz vor.
Okay, Neo, dann darfst du jetzt.
Ja, also erstmal schönen guten Abend. Ich wollte nur anmerken, dass das ja sehr ernüchternd war, was Roderich Kiesewetter gesagt hat, bezogen auf die Einstellung, wie das kommuniziert wird, was in der Ukraine passiert. Ja, und boah, das hat gesessen, weil so, da ist ja gar keine Perspektive. Wir sind ja wieder in dem Kontinuum der deutschen Ostpolitik angekommen und wollen sich dann schließlich ins Benehmen setzen zu Russland. Aber jetzt mal auf den Punkt. Ich hatte gestern auch mal einfach persönlich jetzt mal erzählt. Ich hatte gestern mit meinem Bruder, der ist 85 Jahre alt, habe ich gestern 20 Tage Mariupol gesehen. Ich hatte den Film ja schon gesehen und er war also wirklich fertig. Und wir haben danach noch gesprochen und dann ging es eben darum, dass ich ihm auch noch mal klar gemacht habe, das, was wir da jetzt gesehen haben, was da täglich in 20 Tagen passiert, ganz am Anfang des Krieges, dass sich das jeden Tag abspielt in der Ukraine, dass jeden Tag Kriegsverbrechen stattfinden. Ja, er hat selber noch den Krieg erlebt als Kind, er ist 40 geboren und natürlich auch alles, diese ganze Armut, diese ganze, ja, für uns heute in dieser Konsumgesellschaft unvorstellbare Armut, ja, wirklich erlebt und auch Leichen auf den Straßen, so wie da in dem Film. So, und was ich sagen will ist, wir sprechen jetzt hier über die AfD und die AfD, ja gut, nochmal ganz einfach, es fängt mit der Pegida an, es fängt mit dem Euro an und die hat sich gewandelt und dann kamen die Flüchtlinge aus Syrien, die Putin hierher gebombt hat, was hier nie offen diskutiert wurde. Und sie verdoppelten sich. und sie verdoppelten sich, nachdem Putin die Ukraine im großen Stil überfallen hat. Und ich sag's mal so, es ändert nichts daran, dass wir aus der Weimarer Republik gelernt haben und wir können die AfD über ein Verbotsverfahren entschärfen. Also das kann nur gut sein für unsere Demokratie. Und deswegen muss man das nicht so darstellen, dass das, ja, also das darf man nie außer Acht lassen. Wir haben ja gelernt aus der Geschichte. Und dann möchte ich noch mal eins sagen, was uns ja alle hier sehr bedrückt, ist dieses Verhältnis zu dem, was in der Ukraine passiert. Wir sind offen, also alle, unterstelle ich jetzt mal, die jetzt hier dabei sind, sind sich darüber bewusst, dass jeden Tag Kriegsverbrechen in der Ukraine durch die Russen begangen werden. Und das ist, wenn man das auf Anweisung macht, und das ist sicherlich auf Anweisung aus dem Kreml gemacht, das ist Völkermord. Und bei Völkermord muss man eingreifen. Oder man ist Mittäter. So, und wenn ich dann das heute wieder höre, was Roderich Kiesewetter gesagt hat, wie das da kommuniziert wird, wie selbstgefällig man ist und dann schließlich in Formulierungen endet, sich ins Benehmen setzen zu einem Völkermörderstaat, das kann irgendwie nicht so ganz, also es ist ganz schwer verdaulich. Aber was ich sagen will ist, wenn die Leute hier in dieser Konsumgesellschaft und in ihrem ja im Selbstverständnis bezüglich von Sicherheit nicht realisieren, dass sie objektiv betrachtet nicht in Sicherheit sind, weil sich durch diesen Überfall und durch diese Machtübernahme durch Trump die ganze Konstruktion, Sicherheitskonstruktion aufgelöst hat, dann sind sie schlichtweg entweder komplett bescheuert oder sie sind einfach sich selbst am nächsten empathielos und setzen auf Verdrängung. Und ich habe den Eindruck, dass dieser Völkermord in der Ukraine verdrängt wird, aber diese Verdrängung dazu führt, dass dieses nie wieder nicht, also dass dieses nie wieder noch weiter wegrückt. Also was heute real verdrängt wird, führt dazu, dass die AfD Sprüche klopfen kann, wie diese Alice Weibel, dass sie sagt, das sei ein Schuldkult und dessen müsste man sich entledigen. Die Verdrängung von heute, wie soll ich das beschreiben, setzt die, also zersetzt die Erinnerungskultur vollkommen. Es ist ein Desaster, was sich hier vollzieht. Und wie gesagt, ich bin ein bisschen geschockt. Und Pummelzackel, du hast die gute Frage ja gestellt, wie kommuniziert ihr das im Bundestag? Und wir haben gehört, was Roderich Kiesewetter gesagt hat. Es wird überhaupt nicht im Entferntesten daran gedacht, sich aus den Konstrukten zu lösen von UN, NATO und EU. Es wird einfach das, was wir brauchen, nicht gemacht. Wir brauchen europäische Streitkräfte und wir müssen anfangen, die aufzubauen auf der Basis der ukrainischen und uns lösen von diesen Abhängigkeiten. So. Und wenn ich dann das höre, was ich heute gehört habe, dann bin ich sowas von ernüchtert. Also es haut einen, also mich haut's weg und genauso haut's mich weg, wie Erinnerungskultur ausgeblendet wird durch aktuelle Verdrängung eines Völkermords. Das muss ich unbedingt mal so loswerden. Danke.
Danke, Neo, für deinen Beitrag. Mario, jetzt du.
Im Prinzip passt das genau, was Neo jetzt gerade gesagt hat, auch zu dem, was du vorher schon angesprochen hattest. Und am Ende des Tages reden wir über Mental Health, also die geistige Gesundheit. Und da muss man einfach konstatieren, dass Menschen versuchen, sich in ihrer eigenen Realität eventuell zu flüchten, ihre eigene Realität aufzubauen und alles andere wegzuschieben, wegzudrücken. Und ja, Neo, das ist im Kontext Corona
Pegida etc. pp. auch noch mal einen Ticken schlimmer geworden. Ich habe das auch tatsächlich im familiären Umfeld erlebt, dass da Leute komplett abgestürzt sind im Freundeskreis, auch im geschäftlichen Kreis. Und das ist aber der Punkt, den wir hier gerade auch wieder sehen. Es ist einfach so, dass Menschen dann anfangen, sich abzugrenzen, abzuschotten. Es werden nur noch gewisse Dinge wahrgenommen und sie versuchen dann eben alles andere, alles, was nicht zu ihrem eigenen Wohlfühlbereich passt, zu ihrer Komfortzone passt, einfach komplett abzustoßen. Und da wird es ganz schwierig, noch an die Menschen ranzukommen. Ende.
Ja, aber ich kann diesen Gedankengang immer nicht verfolgen. Also ich meine, aufgrund meiner Lebenssituation könnt ihr euch vorstellen, also man hat dann nicht mehr viel Freundeskreis, weil die Leute halt sagen, ja gut, wir laden dich ständig ein, aber du lädst uns nicht ein. Also man reduziert das Ganze dann irgendwie, aber ich käme in 100.000 Jahren nicht darauf, die AfD zu wählen. Also an irgendetwas muss es ja liegen, dass die einen dazu neigen, das doch zu tun, während die anderen einfach verstehen, dass das das Hinterletzte wäre. Also irgendwo muss ja da dieser Kipppunkt sein. Ich weiß nicht, wie ich es anders ausdrücken soll. Also wirklich, die Finger sollten mir abfallen, wenn ich bei solchen Parteien irgendwann mein Kreuz machen sollte, nur in dem Glauben, dass die mir hier aus meiner Misere irgendwie raushelfen. Das ist ja völlig utopisch zu denken. Herr Torges, bitteschön.
Was muss ich denn jetzt machen? Irgendwas Seriöses sagen?
Nee, das reicht schon, wenn du da bist. Dann, das macht den Space schon total seriös.
Ja, dann ist gut. Alles klar. Ciao.
Auf Wiedersehen, Herr Torges. Ja, also wie ihr seht, Herr Torges gibt dem Ganzen jetzt einen seriösen Anstrich. Das finde ich gut. Kai, bitteschön.
Ja, das Problem ist einfach nur, der Mensch neigt gerne dazu, sich irgendwelche, sag ich mal, schönen Fantasien einreden zu lassen, und die AfD bedient es halt einfach ziemlich gut. Das ist halt einfach das Problem. Die erzählen was von niedrigen Gaspreisen, wenn man mit Russland, sag ich mal, interagiert. Und die ganze Wirtschaft, die kaputt geht, das liegt ja alles nur daran, dass man jetzt, sag ich mal, nicht mehr mit Russland zusammenarbeitet und so. Das sind halt einfach, der Mensch neigt gerne dazu, sich irgendwas erzählen zu lassen. Das Denken abschalten und ja, lass mal andere denken, und das funktioniert dann einfach so. Und da, das hat die AfD halt einfach gut drauf.
Ich lade jetzt mal alle im Osten ein, die ja die AfD wählen, weil sie da irgendwie ihre Hoffnungsträume dran knüpfen. Wirklich, ich lade euch ein, mich anzuschreiben, weil die AfD verspricht euch ja, Arbeitsplätze in den Osten zu bringen. Und ganz ehrlich, ich hätte ja jetzt mal gerne gewusst, wie das geht. Also was ihr glaubt, was die machen, dass der Osten morgen für zigtausende von Menschen Arbeitsplätze vorzuweisen hat. Also ich bin da echt gespannt auf das, was da kommt. Mag und eine Partei, die in Europa aussteigen will und trotzdem die Wirtschaft hochkurbeln will. Also da sind so viele Sachen, wo ich sage, ja, warum? Ja. Warum wollt ihr die wählen? Also was glaubt ihr, was die für Zauberstäbe in der Tasche haben, womit die dann Bing Bing machen und dann ist plötzlich alles da, was ihr euch erträumt habt, und das Ganze auch noch, ohne dass ihr was dafür tun müsst. Also die sagen ja nicht, ja, dann musst du aber doch deinen Arsch bewegen und arbeiten gehen, sondern die sagen ja einfach nur, wir werden die Arbeitsplätze im Osten und dies und das, und wir werden den Osten aufbauen und dann werdet ihr wieder Teil einer großen Tralala. Wie, wann, warum und wie wollen die das machen? Das würde mich wirklich mal brennend interessieren. Und immer wenn die dann in Interviews tatsächlich in die Ecke gedrängt werden und keine Argumentation mehr haben, dann brechen sie immer das Interview ab. Das ist auch immer sehr niedlich. Und gleichzeitig bestehen sie aber drauf, dass sie zu Interviews eingeladen werden. Also warum denn, wenn ihr ständig abbrecht? So, jetzt ist die Moni dran. Moni, bitteschön.
Ja, also ich habe ja nur schon ein paar Jährchen auf dem Buckel und ich habe in den letzten Jahrzehnten wirklich gemerkt, wie die Menschheit immer egoistischer wurde und das war noch vor der AfD. Die Menschen wurden immer egoistischer. Erst ich, dann lange gar nichts und dann gucken wir mal. Die Ellenbogengesellschaft hat sich mit der Zeit auch im Beruflichen so unglaublich durchgesetzt, dass ich da wirklich immer auch sehr, sehr traurig drüber war. Dieser ganze Egoismus, das ist für mich auch so für die Rechten. Nur noch wir. So, also wieder dämliche Trumpeltier und wie auch immer. Ich und dann schauen wir mal. Und irgendwie habe ich das Gefühl, dass die ganzen Miseren, die da so jetzt aufgekommen sind in den letzten Jahren, ich meine, Russland ist ja schon lange ein Terrorstaat, dass das alles mit diesem gottverdammten Scheiß-Egoismus zusammenhängt. Also ich mag mich täuschen, aber wenn ich bedenke, so vor 30 Jahren oder so, da war das noch lange nicht so schlimm. Da hat man sich gegenseitig geholfen, sich unterstützt. Ich meine, jetzt macht man es, wenn man sich am Balkon stellt und klatscht oder vielleicht auch ein paar Leuten irgendwie hilft. Ich meine, wenn ich sehe hier der Udo und das Sven und ich kann jetzt nicht die ganzen Namen nennen, natürlich ausgenommen, ne? Aber im Großen und Ganzen hat sich ein unglaublicher Egoismus in den letzten Jahrzehnten weltweit breit gemacht. Ende.
Ja, es ist aber auch so eine komische Art irgendwie. Ich weiß auch nicht, also ich kann das immer nur an meinen Beispielen erzählen. Also deutsche Accounts, die mich anfeinden wegen meiner Wishlist oder Spendenaufrufe für mich, für die Tiere, weil ich den Ukrainern dann die Spenden wegnehme, während mich Ukrainer anschreiben und sagen, ich würde dich so gerne unterstützen, weil du dich so einsetzt. Aber ich kann's halt nicht, weil im Moment muss ich alles, was ich habe, in die Ukraine schicken. Das sind so Unterschiede, die dann stattfinden, wo ich dann denke, also wirklich manchmal extremst beschämend, die denken über mich nach, obwohl ihr Land gerade in Schutt und Asche gelegt wird und mein Land wirklich nicht alles dafür tut, dass es denen besser geht. Und irgendwelche Accounts, denen es wahrscheinlich finanziell super gut geht, die nagen hier an meiner Wishlist und lassen die einfach nicht los. Also das ist dann immer was ich nicht verstehen kann. Ich glaube, ich würde das, also ich habe ja mal besser gelebt tatsächlich und ich war da nie ein Mensch, der irgendwem irgendwas geneidet hat oder gesagt hat, ja, warum schenkst du dem das denn jetzt? Schenk das doch mir, ich will das auch haben. Also ich kapiere das manchmal nicht, was einen das bringt. Also dieses Neiden und dieses egoistische Denken, wie du es schon sagst, Moni, ich kapiere das nicht. Das macht einen nicht glücklicher. Also mich zumindest nicht. Kai.
Ich bin ja selber in Ostdeutschland, also in der DDR, geboren worden. Und das war ja auch in den 90ern schon so. Die Leute lassen sich einfach ganz schnell einen Bären aufbinden. In den 90ern hieß es damals, als die ganze Wirtschaft dann bergab ging, hieß es da, und es war wirklich so, diese Baseballschlägerjahre, da hieß es ja, die Ausländer nehmen uns die Arbeit weg. Tatsächlich war es so, die Betriebe haben einfach aufgehört zu existieren, weil sie nie wirtschaftsfähig waren. Aber den Leuten konntest du erzählen, was du wolltest. Die sind da mitgegangen. Das war ja einfach das grobe Problem. Und das ist auch heute noch so. Die haben es bis heute nicht geschafft, sag ich mal, irgendwo einen Realitätssinn zu entwickeln. Und dadurch, dass viele, sag ich mal, relativ vernünftige Menschen den Osten verlassen haben, eben wegen Arbeit, pipapo, was auch immer, ist dort ein gewisser Restbestand übrig geblieben, der einfach viel leichter, sag ich mal, zu überzeugen ist, dass so ein Blödsinn einfach der Wahrheit entspricht. Das ist halt einfach so. Ich meine, ich lebe jetzt auch nicht mehr da, weil ich musste ja auch wegen Arbeit dort weg. Ich habe dort keine Arbeit gefunden, also musste ich da weg. Und da sind Leute geblieben, denen war das scheißegal, ob sie einen Arbeitsplatz haben. Denen ging es einfach darum, Heimat. Das ist meine Heimat, das ist meine Familie, pipapo. Und die machen das immer so weiter. Und die holst du relativ einfach ab. Da musst du nur ein bisschen populistischen Scheiß quatschen und die machen mit. Das ist halt einfach so. Traurig, aber wahr.
Ja, das ist immer mein Lieblingsbeispiel, was ich in der Reportage gesehen habe. Einer, der in Mecklenburg-Vorpommern irgendwo auf einer Mauer saß mit einem Dosenbier und drei leere Dosenbier neben sich und sagte, da, ja, die Ausländer nehmen mir den Arbeit weg. Und ich habe immer gesagt, wenn da jetzt einer kommt und dem sagt, du, pass auf, morgen früh um 7 kannst du bei mir anfangen, glaube ich kaum, dass der morgen früh um 7 bei diesem Typen auf der Matte steht. Also das ist immer, damit kann ich mich auch selbst beruhigen, weil ich würde ja so gern arbeiten gehen, aber ich kann ja nicht, weil die ganzen Ausländer mir die Arbeitsplätze wegnehmen. Wird dann auch immer sehr gerne genommen als Ausrede wahrscheinlich. Mario.
Ja, ich möchte tatsächlich auch mal bei Kai einknüpfen. Das, was er gesagt hat, nehme ich. Ich bin ja auch in der DDR geboren, 1989 haben meine Eltern die DDR mit uns als Kindern verlassen. Trotzdem habe ich dort Verwandtschaft in Erfurt und in Berlin. Und das sind so Dinge, die ich auch immer wieder wahrnehme. Meine Cousins haben lange Zeit eben halt von Erfurt immer nach Frankfurt oder nach Kassel, Fulda gependelt, um überhaupt Arbeit zu finden. Ich sag mal, Arbeit, die sich lohnt durch die Bezahlung, weil es eben halt in Erfurt nichts gab. Und es ist, glaube ich, ganz schwierig momentan, an den Menschen, die dort noch geblieben sind, weil sie eben Haus und Hof und Familie etc. pp. Gehabt haben oder dort haben, rumzumäkeln. Ich sag mal so, das, was teilweise von der Regierung kommt und das, was teilweise eben halt von der Landesregierung kommt, ist nicht wirklich das Signal, ja, hurra, jetzt geht's aufwärts. Und das ist, da sind wir wieder an dem Punkt, was Roderich vorhin auch ein bisschen so angesprochen hat. Dieses Ja mitnehmen und die Leute einfach an dem Punkt abholen, wo sie sind, damit sie einfach auch verstehen, warum gewisse Dinge eben halt momentan nicht wichtig sind und warum andere Dinge wichtiger sind. Ja. Und dass das zum persönlichen Frust vielleicht auch führt, ja, ist verständlich. Ja, ich habe das halt im familiären Umfeld, ich habe das im geschäftlichen Umfeld. Es ist schwierig. Es sind tatsächlich nervige Gespräche, es sind zermürbende Gespräche und ja, es macht einfach keinen Spaß, weil man die Gespräche auf einer Ebene führt und für Dinge kämpft, wo man selber weiß, ja, eigentlich haben sie ja recht, weil aus der Politik kommen halt die falschen Signale oder es kommen halt einfach nicht die richtigen Signale. Ende.
Also darum geht jetzt mein Schlusswort quasi auch nochmal raus in den Osten. Also ich ziehe nochmal meinen Hut vor all denen, die im Osten wohnen und nicht die AfD wählen und sich auch vehement dagegen wehren. Gerade da ist es nämlich nicht einfach, dagegen anzugehen. Und deswegen danke, dass es euch gibt. Und ihr wenigstens alles versucht, was irgendwie möglich ist. Simano, ich hätte dich gerne drangenommen, aber irgendwie haut uns auch hier die Technik dauernd dazwischen. Dementsprechend schade eigentlich, weil ich finde das eigentlich immer gut, wenn sich Menschen melden, die sonst nicht sprechen. Also tut mir wirklich leid, aber immer wenn ich dich als Sprecher rannehme, verschwindest du wieder nach unten. Also dementsprechend, Leute, 3 Stunden und ihr würdet noch nicht gehen, wenn ich euch jetzt nicht rauswerfe. Noch keine vernünftige Wortmeldung abgegeben, aber Ansprüche stellen.
Hallo, das war sehr vernünftig.
Nein, das war überhaupt nicht vernünftig. Das ist nicht vernünftig. Nach 3 Stunden von mir zu erwarten, dass ich noch bleibe, ist nicht vernünftig, Herr Torges. So geht das nicht. Hast du überhaupt schon mal Katzen gehabt, die du nicht fütterst? Also Mario versteht mich. Ja, ja. Also.
Und ich habe es bitter bereut.
Ja, siehste. So.
Aber das jetzt muss halt auch mal sein.
Ja. Zwischendurch muss ich die mal füttern, genau.
Ja, ich stelle eine Dose weiße Bohnen hin.
Ja, da sind wir schon wieder bei den weißen Bohnen. Also meine Katzen
mögen es am liebsten mit frischen Zwiebeln und Zitronen.
Och, ja, sicher. Und Tzatziki, klar, ich kenne das.
Das wird super.
Also, ich werde jetzt gleich Tzatziki und weiße Bohnen auf meine Wishlist setzen. Nein, natürlich nicht. Also meine Katzen
bekommen... Wir wollen ein Video davon.
Nein.
Doch.
Wie,
Wie ich es da drauf setze, gerne. Nein,
die
also.
Ist, bitte auch.
Nein. Reicht schon, dass mein Papagei. Doch. Reicht schon, dass mein Papagei Pupsgeräusche macht. Das ist schon manchmal sehr peinlich. Also,
Weil das benimmt dich, sonst kriegst du zu Weihnachten wieder nur Knoblauch-Nuss-Schokolade.
Also jetzt mal ganz ehrlich, ich habe von dir noch nie was zu Weihnachten gekriegt. Ne? Also ja, da muss ich jetzt.
Nicht.
Also weißt du? Jetzt macht er zum Schluss hier noch den Space raschig. Also, Leute,
wir haben doch schon so viel Seriöses besprochen heute, da kann ich doch zum Abschluss mal so ein bisschen, ne?
Ja, aber ihr müsst jetzt wirklich ein Herz mit mir haben, weil ich habe am Sonntag den Frühschoppen gemacht, ich habe gestern, weil die Tinta unbedingt den Space brauchte, den Space gemacht und ich habe heute einen 3-Stunden-Space hingelegt. Also das wird ja langsam zum Minijob und deswegen machen wir jetzt Feierabend, weil ich muss jetzt meine Katzen füttern. Ernsthaft
ja,
jetzt
aber
mal.
Auch keine, so.
Jetzt willst du aber schnell beenden. Ach, wo einer bist du? Also, nochmal Dankeschön, dass ihr alle da wart und die jetzt noch geblieben sind. Dankeschön an meine beiden Co-Hosts. Also, ich weiß gar nicht, was ich ohne euch machen würde. Ich weiß auch nicht, was das soll, dass ich dann die Sprechanfragen nicht sehe. Das ist ja wirklich das Hinterletzte. Und ja, heute haben wir mal mitgekriegt, wirklich, ein Schelm, wer Böses dabei denkt, aber es ist schon lustig, dass immer, wenn Kiese kommt, dann ist hier total dieser Störsektor am Gange, wirklich ekelhaft und dann 10 Minuten vor Ende, wofür ist das denn gut? Also das können
ich
wir
mal, echt... Ich hab mal eine technische Frage. Ich Herr weiß Tom. Nicht, ob ihr euch noch dran erinnert. Vor 1-2 Jahren gab es mal dieses Maria Radio. Und die haben mehr oder weniger 24 Stunden Spaces gemacht, ohne Unterbrechung.
Herr Torges, shut up jetzt.
Nein, shut up ich will das gar nicht jetzt haben, sondern meine Frage ist, kannst du zum Beispiel, jetzt könntest du als Host quasi die Leitung an einen der Co-Hosts übergeben und der macht dann weiter und dann wiederum weiter und wiederum weiter, würde das gehen?
Nee, der Host bleibt immer der gleiche. Die haben das quasi als Team gemacht.
Und sie hatten quasi einen eigenen Account, der immer die ganze Zeit Host war.
Ja, richtig.
Ah, okay. Na gut. Dann ist das geklärt. Wunderbar, danke.
Das ist sehr nett von dir, dass das damit geklärt ist, weil ich wollte gerade sagen, ich mache doch jetzt nicht noch einen 24-7-Space, also Entschuldigung. Wir können das mal irgendwann machen, vielleicht kommen wir dann ins Guinness-Buch der Rekorde. Dann laden wir die aber alle ein, also hintereinander. Nico Lange, Gustav Gressel, Roderich Kiesewetter, ich weiß nicht, wer
die
sonst
müssen
noch
auch alle 24 Stunden bleiben.
Nicht alle auf einmal, nein, das ertrage ich nicht. Also das, irgendwann ist aber auch mal Feierabend. Ja, aber wie gesagt, ich würde mich mal sehr freuen, wenn da auch mal andere bereit wären. Aber man kriegt ja da die absonderlichsten E-Mails zurück als Antwort. Finde ich eigentlich ein bisschen schade. Ich finde es vor allen Dingen schade, wenn ein Politiker dann sagt, ich habe keine Zeit. Weil wenn er nicht für seine Wähler Zeit hat, für wen denn dann? Also ich meine, alles ein bisschen traurig. Ja, also wir bleiben auf jeden Fall konstant blau-gelb, würde ich sagen, und da lassen wir uns. Ich finde es übrigens super, hier stehen jetzt einige Kommentare, also Karl Reinhardt hat geschrieben, dass immer der Space weg ist, aber immer wieder rein, um diesen Losern eben nicht zu signalisieren, wir geben auf. Finde ich geil, dass ihr alle immer wieder reingekommen seid und nicht einfach gesagt habt, na, einen Scheiß drauf, mach dein Space doch alleine. Also genau das dürfen sie nämlich nicht erreichen, dass wir dann unsere Spaces sein lassen. Das jibbet nicht. Wir machen unseren Space und wenn gestört wird, dann machen wir eine Halbmitstörung. Ist egal. Und zur Not können wir ja auch hier so in Gestensprache reden. Also, es war definitiv klar, dass dieser Space heute gestört worden ist. Und ich fand, das konnte man auch an diesen akustischen Geräuschen bei Roderich sehr gut raushören, zum Schluss zumindest. Am Anfang war das wahrscheinlich irgendwie das Headset oder so, aber zum Schluss war das wirklich klar erkennbar. Besagt mir doch nur, dass wir einen super interessanten Space hier machen und dass man ihn töten will. Das besagt mir doch einfach nur, dass wir weitermachen müssen. Also das ist schon mal Fakt.
Dass man das
will? Gott sei Dank hat der Herr Torges dem ganzen Space zum Schluss noch einen seriösen Anstrich verpasst. Dankeschön dafür, dass eure Majestät noch eben kurz hier vorbeigekommen sind.
Majestät.
So, allen anderen wünsche ich jetzt noch einen schönen Restabend. Was wollte ich sonst noch sagen?
Aber
Nee, Dankeschön auch an die beiden, die schon wissen, dass ich sie jetzt meine. Und was wollte ich noch sagen? Ich wollte alle Leute grüßen, die noch krank zu Hause im Bett liegen oder in irgendeinem Krankenhaus zugegen sind.
Danke.
Schnell wieder auf die Beine, wir brauchen euch. Nicht solche Pseudokranken wie den Torges, aber die, die wirklich krank sind. So, und dann hoffe ich mal, dass das alles irgendwie ein übler Scherz war mit dieser Wahl in der Ukraine. Und ich schließe mich Neo aber leider Gottes an. Das, was Kiese heute gesagt hat, hat mich wirklich echt zornig gemacht und auch schwer schockiert, weil es ist etwas anderes, in unseren Dienstag-Spaces darüber zu fabulieren. Und dann kommt ein tatsächlicher Politiker Fleisch und Blut und sagt uns genau das, was wir schon länger vermuten. Und das ist dann nochmal eine schwere Kost. Also ich habe da wahrscheinlich noch ein bisschen dran zu knabbern. Aber ihr alle wahrscheinlich.
Hat er gesagt, wer das war?
Was?
Hat er gesagt, wer das war?
Nee, er hat ja bewusst keinen Namen genannt, aber es reicht mir aus, wenn er sagt, dass der politische Wille einfach fehlt. Also dann kann man sich ja an drei Fingern im Prinzip abzählen, wer da mit involviert ist. Und ich bin echt stinkig. Und ich danke aber auf der anderen Seite auch Roderich dafür, dass er es so klar gesagt hat. Auch ohne Namen. Weil es tatsächlich eigentlich das beweist, was wir die ganze Zeit in diesen Dienstagspaces schon vermutet haben. Und einfach jetzt nochmal die Bestätigung zu bekommen, das ist wie ein Schlag in die Fresse, würde ich sagen. Ja, haben wir alle ein bisschen was zu knabbern. Ich hoffe, bis nächste Woche Dienstag haben wir da so ein bisschen uns beruhigt. Also wie gesagt, wenn ihr wollt, dann Dienstag wieder um 18 Uhr. Und sollte sich irgendwas ganz Dolles ergeben, dann machen wir natürlich einen Spontanspace. Ja, was soll ich sagen? 3 Stunden reichen jetzt auch. Ab ins Bett mit euch. Es ist ja fast so, als hättet ihr kein Zuhause. Los jetzt. Slava Ukraini, danke für den Space und einen schönen Restabend. Tschüss.
Tschüss. Euer Slava.